ARD Sounds.
Die Zahl von Existenzgründungen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist zuletzt besser als erwartet, aber nach wie vor zu niedrig. Das belegt der aktuelle Gründungsmonitor der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, immerhin eine der größten Förderbanken der Welt. Und was den Gründergeist angeht, also ob man sich vorstellen könnte, selbst etwas auf die Beine zu stellen, da schneidet Sachsen sehr schlecht ab, liegt seit Jahren auf dem letzten Platz im Bundesschnitt.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Sounds App oder auf anderem Weg gefunden haben. Ich bin Thomas Lopau und habe mich immer wieder mal im Leben gefragt, was wäre denn eigentlich, wenn ich auch mal die Idee gehabt hätte, ein Unternehmen zu gründen. Chef sein, selbstbestimmt agieren, tolle Leute suchen, die mitziehen, irgendwas erschaffen und stolz drauf sein. Ja, aber da ist eben auch die andere Seite. Entscheidungen treffen, Konsequenzen tragen, Verantwortung für Angestellte, das Scheitern mitdenken und unter Umständen dann auch durchleben. Da habe ich mich dann doch immer gescheut, mal abgesehen von der fehlenden Idee. Zum Glück trauen sich andere das zu. Woher nehmen sie eigentlich den Mut? Wer hilft ihnen? Und werden es in unsicheren Zeiten weniger, die sich an das Start-up-Abenteuer wagen? Darüber wollen wir heute sprechen, mit Beobachtern, Unterstützern und den Mutigen selbst. Ich stelle Ihnen meine Gäste jetzt vor und dann geht es um ein Berufsleben zwischen Vision und Risiko, wie sich Sachsens Gründerszene behauptet. Ich fange mal mit einem Mann an, aber so ein bisschen, weil er mein Dauergast ist. Ich erzähle gleich ein bisschen, wie die Dramaturgie der Sendung gedacht ist. Und das ist Frank Schwarz. Er ist der Geschäftsführer von Sachsenlotto auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist er vor allen Dingen ein Mitglied der Jury bei Sachsens Unternehmer des Jahres und hat deswegen so ein bisschen den Draufblick aufs Ganze. Schönen guten Abend.
Hallo.
Dann haben wir Thomas Wuckertz hier. Er ist Mitgründer der Löbauer Baubrigade BGHW. Nee, BG ist sehr schön. Können wir neu nehmen. BGHW, da gehört das A rein. GmbH, und zwar ist er in unserem Bautzner-Studio. Hallo, Herr Wuckertz.
Hallo, und einfach Löbauer Baubrigade, das ist nicht so ein Zungenbrecher wie BGHW.
Ja, Baubrigade, wunderbar, perfekt.
Lässt sich besser merken.
Weiß man auch gleich, worum es geht. Den anderen ist das zum Teil ein bisschen schwieriger. Emily Hickmann ist in unserem Dresdner-Studio. Sie ist die Geschäftsführerin der Dora GmbH. Und die Gesundheits-App ActiveTab steht da, glaube ich, im Moment im Mittelpunkt, wenn ich richtig informiert bin. Schön, dass Sie auch Zeit haben.
Absolut richtig. Guten Abend.
Und Elisa Röhr ist da, 1x1 Japan GmbH. Da hat man zumindest schon mal eine Ahnung, in welche Richtung es gehen kann. Und dass das eine Liebe zu einem Land, zu einer Kultur ist, die durch den Magen geht, das wird sie uns dann noch erzählen. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Und Paul Eisenhut von, jetzt wird es am schwierigsten, AI-Driven Therapeutics GmbH Leipzig. Das ist wahrscheinlich das Erklärungsbedürftigste überhaupt, weil sich das nicht sofort erklärt. Es hat nichts mit Schönheit zu tun, auch wenn das wie Beauty zwischendurch klingt, oder?
Nein, das hat gar nichts mit Schönheit zu tun. Wir machen Medikamentenentwicklung, aber am Ende nicht mal selber Medikamentenentwicklung, sondern wir helfen der Pharmaindustrie, vor allem den kleineren Pharmaunternehmen, ihre Medikamente schneller und zuverlässiger zu entwickeln.
Wunderbar. Und wir haben jetzt, das ist die Dramaturgie der Sendung, ist das sozusagen wie im Wartezimmer, jeder nacheinander nochmal da ist und ein bisschen mehr erzählen kann. Das heißt, Eisenhut konnte jetzt schon mal kurz einen kleinen Ausblick geben. Wird aber der Letzte in der Runde sein, der dann ausführlich zu uns spricht. Was ich aber an Sie alle mal geben würde, ist erstmal schön, dass es geklappt hat, dass Sie Zeit fürs Radio haben und für einen Podcast, was ja beides sozusagen aus dieser Geschichte hier entsteht. Aber ist es nicht eigentlich so, wenn man so ein frisches Unternehmertum hat, dass man eigentlich zu nichts Zeit hat? Also ich weiß zum Beispiel von Herrn Eisenhut, dass er schon kurz vor knapp da war, weil noch irgendwie ein Drucker kaputt wurde. Was war da passiert?
Genau, kurz vor Feierabend musste ich noch schnell was ausdrucken und natürlich hat in dem Moment die Technik gestreikt. Wobei ich sagen würde, das ist noch die kleinste Herausforderung. Ich mache nebenbei noch meine Dissertation fertig und habe ein 2,5-jähriges Kind. Also ich würde vor allem gerne mal wieder schlafen.
Das ist vielleicht ein Stichwort, ja. Wie ist es bei den anderen? Zeit für irgendwas nebenbei oder ist sozusagen jetzt die eigene Profession, diese eigene Geschäftsidee, die alles bestimmt? Wer möchte?
Ich kann ja mal. Also bei mir sieht es ähnlich aus. Ich mache auch meine Dissertation an der TU Dresden gerade fertig. Ich habe einen 5-jährigen Sohn. Und ja, das Startup schiebt sich auf jeden Fall immer weiter in den Vordergrund. Aber es macht auch Spaß. Ich glaube, es muss jedem Gründer oder jeder Gründerin Spaß machen. Sonst kann man da einfach nicht mit genug Enthusiasmus dranbleiben. Mhm. Und ja, auf jeden Fall macht uns ActiveTab riesen Spaß. Und ich freue mich, da mehr davon zu erzählen.
Das war jetzt Frau Hickmann und Frau Röhr. Bei Ihnen hat ja auch irgendwie ein kleines Kind am Anfang der Unternehmensgründung eine Rolle gespielt, ne?
Ja, genau. Das sind sogar 2 mittlerweile. Unsere oder meine Strategie ist einfach, dass der Wecker um 10 vor 5 im Morgen klingelt und okay. wir dann einfach 2 Stunden vor den Kindern aufstehen, um mhm. dort unsere Erwachsenenzeit und auch mal ein Gespräch und da erwachsene Menschen ohne Mama, Mama, Mama immer zu hören.
Sehr
und
schön. Auch mal wunderbar. Also Sie skalieren sogar die eigene Familie, skalieren ist, glaube ich, bei Ihrem Unternehmen auch eine Rolle. Gut, dann lass mal Herrn Wokatz jetzt ein bisschen erzählen. Also Sie haben schon gesagt, die Baubrigade, das ist so ein bisschen das Entscheidende. Damit wird es klar. Und das bedeutet, Sie sind kein KI, ich mache irgendwas ganz Tolles unter Startup, was das nächste Microsoft wird, sondern bei Ihnen ist es eher was Handfestes.
Genau, die klassische Handwerksarbeit. Bei uns landet man dann, wenn die Wasserleitung tropft, die Hecke explodiert oder die Terrasse in die Jahre gekommen ist oder, was immer öfters vorkommt, ein genervter Mann anruft, weil seine Frau nun endlich mal ein schönes neues Bad haben möchte. Und dann landet man bei uns und dann kümmern wir uns drum.
Okay, ist das dann, also Baubrigade erklärt erstmal vieles. Das bedeutet, Sie sind so Allrounder und nicht unbedingt ein Generalunternehmer, der sagt, ein neues Haus bauen, wir machen das und holen die Leute dazu, sondern Sie sind eher Leute, die dazu geholt werden, oder?
Genau, also Generalunternehmer im Neubau gibt es ja jede Menge, denke ich, in allen Regionen. Wir haben ein kleines Alleinstellungsmerkmal, weil wir uns wirklich als Komplettanbieter rund um die Immobilie verstehen und ausschließlich im Altbau tätig sind. Also neben normalen Gartenhausmeisterleistungen machen wir auch Galabau und inzwischen können wir ganze Wohnungen und Häuser sanieren, aber eben im Altbau. Und diese Kombination, dass man eben auch im Altbau etwas aus einer Hand bekommen kann, das ist relativ selten, das ist unser Alleinstellungsmerkmal.
Okay, also ein erweiterter Hausmeister-Service, aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht sehr wertschätzend, oder?
Damit kann ich leben, weil wie gesagt, wir sind so komplett, also inzwischen, nachdem wir jetzt zuletzt auch noch einen Elektriker und Lämpner gefunden haben, das sind so Spezialgewerke, die nicht so einfach zu finden sind, das ist uns jetzt gelungen und demzufolge können wir wirklich alles anbieten, brauchen nicht mehr mit Subunternehmen arbeiten, die teilweise auch die Qualität oder den Kundenservice nicht erreichen, den wir eigentlich als Messleiter anlegen und so können wir jetzt wirklich alles mit unseren Mitarbeitern für unsere Kunden anbieten. Und das ist wirklich sehr gut, weil das war unser Anspruch von Anfang an, dass ein Kunde eben nicht 5, 6, 7 Firmen anrufen muss, um sozusagen seine Sachen zu lösen. Gerade beim Bad ist es ja ganz entscheidend, wer schon mal ein Bad saniert hat, weiß, da brauche ich fast 10 Gewerke. Und bei uns kommt eben nur ein Projektleiter und der kümmert sich um alles. Und das ist eine riesengroße Zeit, Kosten und Nervenersparnis für unsere Kunden.
Ja, ich habe gerade gemerkt, ich habe eins noch nicht übersetzt, Galabau. Ich habe nämlich selber ewig auf dem Schlauch gestanden, dass es bedeutet, Sie bauen nicht irgendwie für die goldene Hände oder sowas dann die Bühne, sondern Gala heißt Garten und Landschaft.
Garten, ne? Landschaftsbau, genau. Das ist alles, was draußen mit ein bisschen Tiefbau zu tun hat. Ja. Einfahrten, Terrassen, wir haben ja Natursteinarbeiten, alles, was so dazugehört, was draußen gemacht wird. Wir haben auch schon einen Pool gebaut, also alles Mögliche.
Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wie manchmal diese Sendungen, die es im Fernsehen so gibt, wenn hier irgendwie so eine total runtergekommene Immobilie ist und dann kommen dann die Auskenner und machen plötzlich innerhalb von Sekunden ist dann alles wieder schick.
Wobei man da ein bisschen aufpassen muss, also das ist schon, ist im Fernsehen, ne? Das muss man dann wissen, also wir sind auch schnell und wir haben einen sehr guten Service, aber wir übertreiben es auch, ne? Also das ist manchmal ein bisschen sehr schön. Komisch, was da abgeht.
Jetzt haben wir noch nicht geklärt, wer wir ist, weil erstens ist es so, wir haben jetzt gesagt, die Baubrigade ist am einfachsten zu merken, aber trotzdem sind Sie, Thomas und Sandro Wokatz, da so die Head of, also die Köpfe, die dahinter stecken. Sandro hat eine familiäre Beziehung zu Ihnen, ne?
Der Sandro ist mein Bruder.
Ja, und war das dann so eine Idee, wo Sie plötzlich mal irgendwann so auf der Hollywood-Schaukel gesessen haben und gesagt haben, Mensch, wir können doch beide wunderbar was, wir sollten das mal anbieten, vielleicht noch mit ein paar zusammen oder wo kam diese Idee her?
Also die Hollywood-Schaukel war es nicht, aber ähnlich, es war der Wintergarten bei mir zu Hause und da haben wir irgendwann da gesessen. Ich habe schon eine Leidenschaft für alte Häuser seit ungefähr, seit ich Anfang 20 bin, haben verschiedene alte Häuser auch schon saniert und neues Leben eingehaucht und immer wieder sind wir aufs Meckern gekommen und da war wieder mal so ein Punkt, wo wir im Wintergarten gesessen haben und haben uns Gedanken gemacht, der eine Handwerker war nicht erreichbar, der andere kam nicht zum Termin, obwohl er uns ohrenheilig versprochen hatte und beim dritten waren gravierende Qualitätsmängel und da haben wir uns gesagt, Mensch, über Handwerker schimpfen kann jeder, jetzt hören wir mal auf zu meckern und gründen unsere eigene Handwerksfirma und das ist dann in 5 Minuten passiert, haben uns einen Namen überlegt und ja, das war rückwirkend betrachtet deutlich anstrengender als zu meckern, aber es war definitiv die bessere Entscheidung.
Ja, und wenn Sie sagen Anfang 20, wie lange ist das dann her?
Also ich bin jetzt 48 und im besten
Alter. Da war es nicht die Firmengründung, sondern die Firmengründung war dann schon in ihren 40ern.
Ich habe das erst privat gemacht mit den Häusern saniert und mit anderen Firmen eben und dann vor 4 Jahren jetzt haben wir die Baubrigade gegründet und dann haben wir das in die eigene Hand genommen und verwirklichen jetzt unsere eigenen Projekte auch nebenbei, also die eigenen Sanierungen.
Dann habe ich noch eine Frage. Wie kam es dann dazu, dass Sie sich gesagt haben, bei so einem Wettbewerb Sachsens Gründer des Jahres, Sonderpreis, also Sachsens Unternehmen des Jahres, Sonderpreis gründen, das ist was für uns? Da gehören wir mal hin.
Also wir sind auf den Wettbewerb aufmerksam geworden, erstmal weil es ein sächsischer Wettbewerb ist und wir ja auch sehr regional verwurzelt sind, speziell mit der Oberlausitz. Wir fanden die Idee, die dahinter steht, ganz spannend, wir wollten natürlich auch zeigen, dass man auch außerhalb von Leipzig oder Dresden, also besonders in unserer schönen Oberlausitz, was Sinnvolles aufbauen kann. Und natürlich hat uns auch gereizt, ja, wie weit kommen wir denn mit unserer Löber Baubrigade? Also haben wir überhaupt eine Chance, da bis ganz nach vorn zu kommen? Und das ist natürlich dann auch eine sportliche Herausforderung und das hat uns gereizt.
Ja, es waren 24, glaube ich, am Anfang, am Start. Dann hat die Jury ausgewählt und dann waren Sie zum Schluss unter den vier Letzten. Das sind die vier, die auch tatsächlich jetzt hier bei Dienstags direkt eingeladen sind. Dann schwenke ich mal rüber zu Thomas Schwarz. Quatsch, jetzt sage ich Thomas. Ja, zu Frank Schwarz. Es ist, wir haben in ungefähr einer Generation diesen Namen. Michael fehlt uns eigentlich noch in der Runde. Und Frank, dann haben wir sie alle. Aber Frank haben wir. Frank, Thomas bin ich. Frank sind Sie. Jetzt haben wir es geklärt. Frank Schwarz, Wie ist das so, wenn man als Jury da drauf schaut und sieht dann plötzlich unter allem, was da so als Ideen kommt, da sind ja bestimmt Sachen, wo Sie selber erstmal nachschlagen müssen und sagen müssen, das haben wir noch nie gehört, was ist denn das, was machen die denn da? Und dann ist eine Baubrigade. Ist das dann auch für die Jury so ein kurzer, erleichternder Moment, dass man sagt, hey, das ist was ich verstehe, wieso sind die denn eigentlich ein Startup oder eine Gründung?
Naja, die Überraschung ist in dem Moment ein bisschen anders. Also die Jury ist sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Das heißt, wir haben einen Eindruck in die allermeisten Gründungsideen, weil das sehr heterogen ist. Jetzt ist Bau natürlich was, womit jeder Probleme hat, also insbesondere, wenn er ein eigenes Haus hat. das hat sich auch am Abend übrigens der Preisverleihung gezeigt, dass da jeder diese Kontaktdaten von der Baubrigade haben wollte.
Ach, das stimmt, ein bisschen wie, kann ich bestätigen.
Sonst der Arzt beim Cocktail, ne?
Genau.
Deswegen. Moment, Arzt geht mal zur Seite, der Handwerker ist wichtiger.
Heutzutage auf jeden Fall, würde ich fast sagen. Aber das Spannende ist einfach, dass es ein bisschen raussticht. Und das Zweite, was so eine Dynamik in der Jury beeinflusst, ist, dass man sagt, es ist was jeder versteht und was man auch promoten will. Weil es halt eben so was Besonderes ist und man möchte ja eine Spanne von Gründungsideen zeigen. Deswegen geht man ja auch in die Jury. Man geht ja nicht rein, um eine bestimmte Idee durchzudrücken, sondern man geht rein und man sagt, das ist eine gute Geschichte. So ein Wettbewerb soll ja nicht nur einen Preis verleihen, sondern der soll auch anregen, motivieren, zeigen, was geht. Und dann ist man in dieser Situation, dass man sagt, oh, Bau ist was Spannendes. Ja. Das ist eine coole Story. Ist es auch, ganz ohne Zweifel, ist eine Idee, die wert ist, darüber zu berichten. Ja. Und daraus entsteht dann so eine Dynamik. Man hat am Anfang so eine Rankingliste, da hauen alle ihre Ideen übereinander und dann gibt es 2-3 Runden, wo man drüber spricht und dann kristallisiert sich's raus. Ist ein bisschen Dynamik, aber im Kern ist es eine gute Story.
Jetzt wird man schon ein bisschen wie die Jury, aber das ist nicht reine Demokratie, wo man sagt, einfach jeder hat so und so viel Stimmen und dann die am meisten haben, sind es automatisch, sondern man diskutiert es dann nochmal aus.
Man diskutiert es vorher aus und dann stimmt man ab. Und es ist durchaus so, dass in den Runden die eigenen Gewichte sich verschieben, weil man sagt, jetzt habe ich es verstanden.
Ja.
Jetzt kommt eine Idee raus und darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Und daraus bildet sich was. Also es ist nicht so, und das zeichnet die Jury aus, dass man versucht, was durchzudrücken. Es ist ein extrem kollegiales, faires Vorgehen.
Und auch die Jury ist ja ziemlich divers aufgestellt. Da gibt es ja aus allen Ecken Blickwinkel. Ne? Warum Sie da auch ganz gut sind, nicht nur, weil Sie ein Geschäftsführer von etwas sind, weil Lotto hat man jetzt nicht sofort als Verbindung und sagt, ja, wieso kennt er sich bei Startups aus? Da kommen wir noch dazu, wenn wir dann noch ein bisschen mehr Zeit haben. Wir haben jetzt nämlich nicht mehr so viel Zeit, weil Herr Wuckertz weg muss. Er ist im Bautzen, wie gesagt, in unserem Studio. Das haben wir nicht so lange. Aber wenn Sie das jetzt eben nochmal gehört haben von Frank Schwarz, Herr Wuckertz, ist das dann nochmal ein bisschen besonders schick, dass man rausgesucht worden ist, weil man merkt, da haben also ganz, ganz viele Leute erstmal drauf geguckt und das hat sich dann herauskristallisiert, wie er es eben gesagt hat?
Das war ja auch die Idee, die bei unserer Bewerbung dann auch dahinter stand, dass wir einfach mal gucken wollten, wie kommen wir eigentlich an, wie stehen wir da, was sagen andere darüber. Ne? Man hat ja immer nur den Selbstblick ansonsten oder vielleicht noch mit den eigenen Mitarbeitern und so hat man mal einen externen Blick drauf Und das fanden wir schon sehr spannend und freuen uns auch im Nachhinein, dass wir so bewertet und eingeschätzt worden sind von der Jury, was für uns auch nicht selbstverständlich ist, denn wir sind ja auch die einzigen jetzt aus der Oberlausitz gewesen, meine ich, die sich da beworben haben oder die in Frage kamen und das natürlich für die Endrunde gereicht hat bei den besten Vieren. Das ist schon eine tolle Sache für uns und das bestätigt uns auch, dass wir mit der Löberer Baubrigade auf dem richtigen Weg sind. Und gerade bei der Unternehmerveranstaltung war ja, denke ich, schon die Löberer Baubrigade in aller Munde. Und das hat mich dann schon sehr gefreut und auch für mich und für meinen Bruder, aber auch für unsere Führungsmannschaft und für alle Mitarbeiter, für die gesamte Brigade stolz gemacht.
Genau. Wie viel sind es denn eigentlich mittlerweile? Das habe ich nicht gefragt. Wie groß ist die Brigade mittlerweile?
Wir haben uns vor 4 Jahren gegründet mit 0. Also den ersten, den wir eingestellt haben, war unser Vater tatsächlich, und der inzwischen Rentner ist und immer noch fleißig dabei. Und inzwischen sind wir ungefähr 30 Leute mit uns selber.
Okay. Und kleiner Funfact, das habe ich im Vorfeld irgendwo erfahren, Ihr Bruder und Sie sind nicht unbedingt diejenigen, die jetzt so die Supermänner, was die Handwerklichkeit angeht, sondern Sie haben hauptsächlich die Ideen und können gut organisieren offenbar, weil diejenigen, die so die goldenen Hände haben, die sind jetzt im Team.
Also ob wir Supermänner sind, das mögen andere beurteilen, aber ich kann zumindest für mich behaupten, dass ich tatsächlich über 2 linke Hände verfüge, und ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich meinen Bruder spätestens morgen früh wieder sehe, aber ich glaube, er ist auch nicht viel besser ausgestattet, was seine Hände betrifft, und deswegen ist es ganz gut, dass wir beide im Büro sind, und das ist auch ein Teil unseres Erfolgsgeheimnisses, denke ich. Wenn man sonst so einen Handwerksmeister sieht, der selbstständig ist, man kann ja immer viel meckern, aber der hat nun mal rund um die Uhr zu tun. Der muss Kundenanfragen bearbeiten, der legt selber Hand an, hat noch Mitarbeiter, am Wochenende schreibt er Angebote, Rechnungen. Bei uns ist halt so aufgeteilt, dass wir beide mit meinem Bruder wirklich diejenigen sind, die im Büro sind, die sich um die Unternehmensentwicklung kümmern können, die erreichbar sind, und unsere Projektleiter kümmern sich dann vor Ort, unser Handwerksmeister, und dann haben wir natürlich auch sehr, sehr viele sehr gute Fachleute. Und diese Dreiteilung, das ist, denke ich mal, ein Stück von unserem Erfolgsgeheimnis.
Wunderbar. Dann lasse ich Sie jetzt weiter arbeiten, sage Dankeschön. Und wir wollen mal über das große Ganze mal kurz reden, weil ich habe im Vorfeld mit jemandem gesprochen, der da auch aus einer Sicht unterstützen kann. Denn wer eine Geschäftsidee hat und daraus ein Unternehmen machen möchte, der findet ja in Sachsen viele Anlaufstellen, viele Unterstützer, Beratung, Förderung, Netzwerke, Gründerzentren. Da gibt es eine ganze Menge, die den Start erleichtern wollen und sollen. Aber wie sieht es dann in der Realität wirklich aus? Wird eigentlich genug gegründet? Wie ist der Stand? Was braucht es, damit aus guten Ideen erfolgreich Unternehmen werden? Diese Fragen habe ich Thomas Horn von der Wirtschaftsförderung Sachsen gestellt. Zunächst wollte ich von ihm mal wissen, welchen Anteil im Chor dieser ganzen Unterstützer eigentlich die Wirtschaftsförderung hat.
Naja, wir sind nicht selbst eine finanzielle Förderinstitution. Das ist die Sächsische Aufbaubank in der Regel, oder es sind dritte Kapitalinvestoren. Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen generell zu unterstützen, Dinge auf den Markt zu bringen, sich niederzulassen, zu erweitern, ihre Geschäftsfelder zu entwickeln, mit Kunden in Kontakt zu kommen. Und da spielen natürlich junge Unternehmen genauso eine Rolle wie etablierte Unternehmen, kleine, mittlere, große. Das macht keinen großen Unterschied. Hauptsache, dass sie ihre Aktivitäten hier erfolgreich entwickeln können.
Auf jeden Fall beobachten Sie die Szene, auch wenn es nur einen Teil Ihres Bereichs ausmacht. Aber wenn wir uns diese Gründerszene oder die jungen Firmen, die gerade erst Fuß gefasst haben, anschauen, hat sich da so in der letzten Zeit in Sachsen etwas entwickelt, wo man sagt, das macht uns Mut, das geht in die richtige Richtung, oder ist da vielleicht eher depressive Stimmung im Markt? Wie erleben Sie es?
Nein, also wir haben durchaus eine positive Entwicklung. Wir haben in Sachsen eine hohe dreistellige Zahl von Unternehmen, die als Startups bezeichnet werden, knapp 1000. Klar, bei jeder Firmengründung, nicht jede ist erfolgreich, aber wir haben sehr viele erfolgreiche Unternehmen hier in der Region, und die Zahl der Neugründungen ist im letzten Jahr auch nochmal deutlich angestiegen. Ungefähr 120 Firmen im letzten Jahr, die sich hier neu gegründet haben. Das ist auch im bundesweiten Vergleich eine gute Zahl, das kann sich sehen lassen. Und wir sehen halt auch vor allem in der längeren Zeitschiene eine gute Entwicklung. Es ist nicht unbedingt immer entscheidend, wie der Vorjahreswert war oder der vor 2 Jahren, sondern wenn man mal zurückschaut und sagt, wie war es denn vor 5 oder vor 6 Jahren, dann geht die Kurve klar nach oben. Das liegt an vielen Dingen, die wir in Sachsen hier als Exzellenz haben, nämlich zum einen eine sehr starke, leistungsfähige Wirtschaft insgesamt in sehr vielen Branchen mit einer großen Vielfalt, aber eben auch mit einer sehr starken Wissenschaftslandschaft in der Fläche, aber auch in den Themen. Und das in der Kombination bringt eben auch immer wieder neue Startups hervor.
Kann man das ein bisschen einordnen, in welchen Bereichen vor allen Dingen so in jüngerer Zeit gegründet wird? Da hat sich ja vielleicht auch was über die Jahre entwickelt.
Na, die Besonderheit Sachsens im Vergleich auch zu anderen Regionen in Deutschland ist, dass wir sehr viel Technologie-Startups haben, also Unternehmen, die in Technologien in der Industrie tätig sind, insbesondere auch Businesskunden im Ziel haben, also weniger im Konsumbereich. Da entstehen dann Firmen, auch beispielhaft mal genannt, die in den letzten Jahren dann Staatspreise gewonnen haben für Gründen wie Morpheus Space, beispielsweise beispielsweise, das ist ein Anbieter für Satellitenantriebe oder eine Firma wie Enadyne, die aus dem Bereich Chemie kommen, also CO2, was irgendwo anfällt, umwandeln in neue Chemikalien, die man anderweitig anwenden kann. Genauso Medizintechnik, Biotechnologie, Beispiel dafür Seamless Therapeutics, ein Unternehmen, was auch in der Biotechnologie tätig ist, in einer großen Finanzierungsrunde erfolgreich war. Ein zweites Primogene aus Leipzig, ebenfalls gerade mit einer ganz attraktiven Finanzierungsrunde. Das sind wirklich die Besonderheiten, die wir haben, genau auch in der Chipindustrie, im Bereich Robotik, Automatisierung, Software. Das ist eine Stärke hier in Sachsen.
Sie waren ja bei der Veranstaltung zum Sächsischen Unternehmerpreis, also Sachsens Unternehmer des Jahres, wo sich ja auch die jungen Unternehmen, die wir in der Sendung hier auch zum Teil vorstellen, zumindest die aus der Endrunde, vorgestellt haben. Was hatten Sie da für einen Eindruck? Das war ja nicht alles nur so Hightech und KI und Ähnliches, sondern das war ja ziemlich gemischt, ne?
Naja, deswegen habe ich ja gesagt, das geht durch die Breite der sächsischen Wirtschaft durch. Das Siegerunternehmen, einmal eins Japan, ist natürlich ein klassischer Consumer-Bereich, aber natürlich, man braucht einfach eine tolle Geschäftsidee und muss die natürlich auch mit viel Fleiß, Engagement, aber eben auch mit medialer Aufmerksamkeit, was besonders für den Consumer-Bereich sehr, sehr wichtig ist, voranbringen. Aber dort in der Endrunde waren auch wieder diese Deep-Tech-Startups dabei. Es war aber auch ein Startup aus dem Bereich Handwerk dabei. Das zeigt, dass Gründen wirklich in die Breite der Wirtschaft hineingeht. Im Endeffekt, aber unabhängig von der Branche, es ist immer auch die oder der Gründer, das Gründerteam, an denen letztlich auch der Erfolg hängt. Die Geschäftsidee muss gut sein. Sie brauchen aber auch Unterstützung, Finanzierung. Da tut der Staat eine ganze Menge, schon in der Gründungsphase, aber auch später in der Wachstumsphase. Und man braucht natürlich dann seine Kunden, die man erreichen muss. Und dafür war diese Veranstaltung, die Sie gerade genannt haben, natürlich auch gut. Denn mediale Aufmerksamkeit führt auch dazu, dass Kunden aufmerksam werden, dass man sich dort auch einen Ruf erarbeitet. Und deswegen passt da auch vieles zusammen.
Weil Sie es gerade nochmal angesprochen haben, diese Rolle von medialer Sichtbarkeit, diese Veranstaltung ist ja nicht die einzige. Es gibt ja mehrere Formen der Würdigung. Ist es eigentlich gut, da auch ein breiteres Spektrum zu haben, zu sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, wo sich junge Unternehmen zeigen können?
Naja, es gibt ja nicht nur die Preisverleihung. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe auch von anderen Fachveranstaltungen. Das nächste große Highlight für die Gründerszene in Sachsen ist natürlich die Innovationskonferenz der Future Sachs am 18. Juni in Dresden. Weit über 1000 Teilnehmer werden dort sein, aber auch Kapitalinvestoren werden dort sein, Vertreter aus den Universitäten, um sich auszutauschen, kennenzulernen. Darüber hinaus gibt es die Innovationsforen, die immer wieder zu einzelnen Branchenthemen veranstaltet werden. Im Ministerium für Infrastruktur, Landesentwicklung gibt es die Initiative Simul Plus, die gerade auch die Startup-Idee in den ländlichen Raum trägt. Wir selber gehen mit Startups in das Ausland, um auf großen internationalen Veranstaltungen auch präsent zu sein. Ein Beispiel dafür ist die große Konferenz Slush, die in Helsinki im Herbst immer stattfindet, jetzt vor dem Sommer noch in Amsterdam. Die Veranstaltung Hello Tomorrow, die VivaTech in Paris, also das sind internationale Startup-Veranstaltungen. Viele haben von vornherein diese Internationalisierung auf dem Radar, dass sie also auch ihren Markt, ihre Kunden nicht nur hier am Ort, wo sie gründen und in der Region sehen, sondern weit darüber hinaus auch international. Und das macht sie dann letztlich auch erfolgreich.
Soweit das Gespräch mit Thomas Horn von der Wirtschaftsförderung. Ich frage mal rüber an unser Jurymitglied Frank Schwarz vom Wettbewerb Sachsens Unternehmer des Jahres, dass wir diese Breite haben. Ich hatte vorhin so angedeutet, dass Sie sich in der Szene auch auskennen, weil Sie vor Lotto zum Beispiel bei unterschiedlichen Firmen auch waren, also auch in diesem Bereich Startup-Unterstützung oder beziehungsweise Gründungsunterstützung auch schon sich auskennen. Ist es gut, dass man da so eine Vielfalt hat?
Ich glaube, es sind vielerlei Dimensionen nicht nur gut, sondern vor allem auch wichtig, weil es ermöglicht zwei Sachen. Das erste, Netzwerkeffekte, wo man immer jemand findet, mit dem man drüber reden kann. Das ist eine wichtige Sache. Und die zweite ist auch ein gewisses Mut machen. Wenn man sieht, dass bei Clustern und bei Ökosystemen, wenn einer loszieht, dann ist es nicht nur so, dass es die gegenwärtige Gründung unterstützt, sondern wenn wir beispielsweise auf die Geschichte von Silicon Valley stehen, die sind groß geworden, nachdem die ersten erfolgreichen Gründer ihr Geld wieder investiert haben. Aus Verbundenheit, aus Nähe etc. Und sowas zu organisieren und auch über lange Jahre mit einer langen Strategie zu treiben, deswegen ist das an dieser Stelle wichtig.
Und wie ist es für diejenigen, die es dann vielleicht gebrauchen können, wenn man da mal einen Tippgeber hat, unter Umständen natürlich auch letztendlich bei der Finanzierung unterstützt wird? Das können wir ja gleich wieder jemanden fragen, der eben als Gründerin in der Runde sitzt, nämlich Emily Hickmann, Geschäftsführerin der Dora GmbH. Wir haben vorhin schon angedeutet, es gibt da diese App. Was das ist, werden wir gleich mal fragen. Aber Sie hatten es am Anfang gesagt, bei Ihnen spielen im Moment mehrere Dinge gleichzeitig eine Rolle. Da ist ein Kind da, da ist eine Doktorarbeit, die geschrieben geschrieben werden möchte. Sie sind Geschäftsführerin. Wie kriegen Sie diese ganzen Bälle und so quasi in der Luft gehalten und wo kommt da Unterstützung her?
Das ist eine sehr gute Frage. Frage ich mich auch manchmal, wie man das alles auf einmal irgendwo hinbekommt. Ja, ein gutes Zeitmanagement, wirklich sich Prioritäten setzen. Es steht immer etwas anderes, gerade in dem Moment im Vordergrund. Und Unterstützung gibt es in Sachsen tatsächlich wirklich viel. Also zum einen habe ich natürlich ein ganz tolles Team, aber auch außerhalb von Future Sachs haben wir gerade schon gesprochen, auch die Exist-Förderung von den Universitäten, die Wirtschaftsförderung, mit denen hatten wir tatsächlich auch in unserer Gründungsphase viel Kontakt. Also man hat ein sehr, sehr tolles Netzwerk in Sachsen, auf das man da zurückgreifen kann.
Sie sprachen gerade die Kolleginnen und Kollegen an. Wie groß ist die Firma? Wie kann ich es mir vorstellen?
Wir sind als drei Parteien in die Gründung gegangen. Das bin einmal ich, dann noch eine Kollegin von der TU Dresden, die mit mir in der Forschungsgruppe für digitale Gesundheit arbeitet. Das ist die Frau Dr. Peggy Richter. Und aus Hamburg kommt noch der Malte Bornhold dazu. Das ist einer der Geschäftsführer der Bornhold Lee GmbH. Die entwickeln Digas und sind bei uns für den technischen Part zuständig.
Okay. Und das, bei den dreien bleibt es auch. Und was, jetzt muss man fragen, was das ist, was Sie vorhin schon mal angesprochen haben. Dieses Active Tap ist, glaube ich, das Produkt. Genau. Tap habe ich dann erstmal mit Hilfe einer KI gefragt, wofür das steht und habe dann gelernt, das ist so ein englischer Begriff, die Abkürzung dafür, wenn man etwas Neues eingebaut kriegt. Also ganz simpel, erstmal ein Hüftgelenk, eine Knieprothese und die dann komplett ist. Ne? Das ist, glaube ich, dann diese Totaloperation gemeint.
Genau, also Total-Endoprothese. Mhm. Dafür steht das Tap und das Active eben für den fitten und informierten Patienten. So ist das Wort Active Tap, unser App-Name, zustande gekommen. Und die Vision dahinter ist wirklich eine Orthopädie-Plattform, die Patienten dazu befähigt, selbst besser an ihrer Versorgung teilhaben zu können. Und das ist auch mein Promotionsthema, also Patient Empowerment. Wie bekommt man Patienten aktiviert? Wie bekommt man sie dazu, dass sie wirklich informiert, nicht als passiver Patient in dem Sinne, sondern wirklich eben selbst und aktiv an der Versorgung teilhaben. Und die erste Lösung, die auf dieser Plattform sozusagen entstanden ist, ist Active Tap Hüfte, also für Patienten, die ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt bekommen. Und da fangen wir schon 3 Monate vor der OP mit der Begleitung an, haben da über 60 Wissensmodule, wo man so 2 bis 3 die Woche ausgespielt werden, immer abhängig vom OP-Datum, man wirklich von A bis Z rund um diesen Prozess an die Hand genommen wird. Dann gibt es ein Übungsprogramm für vor der Operation, für die Frühmobilisation, für nach der OP und auch Erinnerungen, mehr in Deckenreich, ein Tagebuch, also noch einige begleitende Funktionen. Und das Ganze kommt jetzt auch fürs Knie raus.
Okay, und das kann man eben, wie Sie sagten schon, es gibt auch ein Buch, ne, wenn man das jetzt nicht ganz so mit dem Handy dann nebenbei machen. Wir sind dann, sind dann auch Übungen und sowas alles dabei. Also sprich, man muss es nicht mehr sich zusammen googeln, ne, sondern man hat dann eben tatsächlich eine validierte Empfehlung da, die genau auf mich zugeschnitten ist. Wie weit geht das in die Einzelperson und inwiefern ist das nur so ein allgemeines, egal wer ein Hüftgelenk bekommen hat, für den ist dieses und jenes gut, sondern oder wird das auf den Patienten zugeschnitten?
Also ein Stück weit sind die Prozesse in der Orthopädie relativ standardisiert. Das heißt, viele Empfehlungen, sage ich mal, gelten auch für sehr viele Patienten. Allerdings individualisieren wir insofern, dass im Registrierungsprozess einmal das OP-Datum, danach richtet sich alles aus, aber auch bestimmte Risikofaktoren abgefragt werden. Also zum Beispiel BMI oder Raucherstatus und anhand dessen tut sich die App das erste Mal auf den Patienten anpassen. Und dann hat man auch einige Eingaben während der App, zum Beispiel ob man allein lebend ist, im dritten Stock ohne Fahrstuhl wohnt und je nachdem werden auch Prozessempfehlungen zum Beispiel für eine ambulante, für eine stationäre Reha oder eben auch für eine direkte Verlegung zwischen Krankenhaus und Reha ausgesprochen.
Aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Assistent, den man, wo man dann auch noch so eine Art Notrufknopf drin hat, sondern das ist dann unabhängig davon.
Genau, also es handelt sich wirklich nicht um ein Kommunikationstool zwischen Leistungserbringer und Patient. Es geht wirklich darum, dass der Patient selber aktiv beitragen kann und eben anhand dieser Wissensmodule, der vielen Checklisten, Packlisten, Übungen, alles was da drin ist, seine Versorgung ein Stück weit oder viel mehr selber in die Hand nehmen kann. Und was Sie angesprochen hatten mit der Informationsqualität, genau das ist es halt. Wenn man googelt oder auch ChatGPT befragt, kommen halt doch sehr widersprüchliche Informationen raus, zum Teil auch wirklich einfach falsche Informationen. Und so weiß man, das sind verlässliche Quellen, das wurde alles wissenschaftlich sehr, sehr genau erarbeitet. Wir sitzen bei jedem Endoprothetik-Kongress mit drin, nehmen da immer den wissenschaftlichen oder den neuesten wissenschaftlichen Stand mit. Das Ganze ist mein Promotionsthema. Es hat halt wirklich Hand und Fuß und man weiß, woran man ist.
Kann man es so grob einschätzen, wie viele Menschen davon schon Nutzen ließen oder wo, an welcher Stelle sind sie jetzt? Ich habe gar nicht gefragt, wann die Firma angefangen hat zu zu existieren. Das wäre vielleicht würde schon die erste Erklärung mit sein, ne?
Genau, also wir haben Anfang 24 uns ausgegründet. Die erste App, also die Hüft-App, die war Mitte letzten Jahres dann auf dem Markt. Also wir hatten auch einen relativ langen Entwicklungsprozess. Der wurde zum Beispiel auch von der Patientengruppe der Dresdner Uniklinik mit begleitet. Und momentan haben ungefähr 300 Patienten, die ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt bekommen haben, das Ganze auch genutzt. Zum Teil auch noch kostenlos. Also bezahlen Patienten sind deutlich geringer, einfach weil wir das Ganze auch im Rahmen von Pilotierung am Anfang erstmal kostenfrei an die Kliniken rausgegeben haben.
Ja, das wäre jetzt nämlich die Frage. Also ist nicht, dass ich es auf Rezept kriege, sozusagen App auf Rezept, oder, sondern es ist jetzt noch eine Geschichte, wo ich sage, das gönne ich mir, weil ich eben gut mit dieser OP umgehen möchte, ne, richtig vorbereitet sein, richtig nachsorgen kann.
Genau, also man kann es über unsere Website für 22 Euro im Monat kaufen. Das ist ein 6-Monats-Programm, im Idealfall eben wirklich schon vor der OP, weil man da schon ganz, ganz viel tun kann. Aber wir haben auch schon erste Kassenverträge, wo die Kassen sagen, das übernehmen wir für unsere Versicherten, zum Beispiel die AOK Rheinland-Pfalz-Saarland, die übernimmt das komplett für ihre Versicherten. Wir haben auch andere Kassen jetzt in der Pipeline, wo es hoffentlich sehr bald auch zu einer Kostenübernahme kommen wird. Genau, und ansonsten eben als Selbstzahlerleistung, oder man kann auch immer bei seiner Kasse anfragen, ob die Kosten übernommen werden. Auch da bieten wir auf unserer Website einen ganz einfachen Prozess, wo man seine Daten eingibt und so ein Formular dafür generiert wird.
Das ist auf jeden Fall, finde ich zumindest, eine gute Sache. Jetzt habe ich nichts zu bestimmen, aber Sie können ja gerne den Podcast zur Sendung dann auch mal an alle Krankenkassen weiterschicken und sagen, hier habt ihr schon gehört, die gute Idee, die
sehr,
ich da
sehr gerne
erklärt habe, die sollte man auf jeden Fall weitergeben, weil ich habe jetzt mal so einen Vergleich gerade im Kopf überlegt, viele Menschen gehen mindestens einmal im Monat ihr Auto waschen und das ist dann vielleicht genauso teuer wie das, was das den Monat kosten würde, und das ist die Gesundheit. Ich sehe, dass Frank Schwarz schon in den Startlöchern steht, um was dazu zu sagen. Das ist jetzt so eine Geschichte, wo wir schon ein bisschen mehr in Technologie unterwegs sind, aber trotzdem hat es ja auch wieder was Hand und Fuß im wahrsten Sinne des Wortes, weil Hüfte und Knie sind ja nun mal am Bein dran.
Ich will Frau Heckmann insofern noch ein bisschen rausheben, weil das ziemlich entscheidend war auch für die Jury, dass dieses Produkt als Medizinprodukt zugelassen ist. Also ich habe in Vorstationen relativ viel medizinische Software entwickelt für unterschiedliche Hersteller. Und man weiß, dass dieser Zertifizierungsprozess als solcher, der dann auch die Basis ist, dass Krankenkassen solches übernehmen, wirklich aufwendiger ist. Und dass das bei Digitalprodukten halt nicht nur eine reine Softwarefrage ist, wie schnell kriegt man die hin und kriegt Patienten und gibt denen Versprechen, sondern dass diese Zertifizierung, diese Zulassung ein wirkliches Thema ist. Und dann ist es schlichtweg beachtlich, wenn sich ein Unternehmen 2024 gründet und diesen in Teilen doch recht aufwendigen und wichtigen Prozess durchläuft und dann zu Krankenkassen sagen kann und sagt, wir sind zugelassen, weil Digitalprodukte oder Digitalideen gibt es viele, aber es ist halt eben ein Qualitätsmerkmal, was ganz zentral ist und sich dann abhebt von Google oder was immer sie machen können. Und das, denke ich, Frau Heckmann, kann man noch bei Ihnen durchaus ergänzen.
Sehr gut. Wie war das eigentlich, bevor Sie dann auf die Idee der Gründung kamen, haben Sie da den Markt quasi durchgescannt und gesagt, was gibt's denn da alles schon? Und da gibt's auch, mein Gott, so viel, wo Sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, hier brauchen wir mal was Richtiges, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die Idee ist eigentlich so zustande gekommen, dass ich nach der Elternzeit dann zurück an die TU Dresden gegangen bin, in diese Forschungsgruppe für digitale Gesundheit, die ich vorhin schon kurz erwähnt hatte. Und dort ist diese ganze Welt, sage ich mal, der digitalen Gesundheitsanwendung so einmal über mich geschwappt und ich habe ja davon Wind bekommen. Und vor meinem Studium noch, also ich habe Gesundheitsmanagement studiert und davor habe ich im Rahmen von einer MFA, also einer Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten, in einer orthopädischen Belegarztpraxis gearbeitet. Und dort habe ich die Prozesse in der Endoprothetik einmal kennengelernt, habe auch die Bedarfe der Patienten kennengelernt. Und so ist diese Gründungsidee damals entstanden.
Wunderbar. Dann herzlichen Dank, dass Sie uns haben daran teilhaben lassen. Und vor allen Dingen auch, das kann ich ja mal hinter den Kulissen, gab es vorher die Überlegung, kann ich kommen oder kann ich nicht kommen, weil es hätte noch einen Termin in Kopenhagen zur Verfügung gestanden, den Sie heute hätten wahrnehmen sollen, wollen, dürfen. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Das stimmt. Und an der Stelle auch nochmal ein Riesendank an meine Kollegin, die das für mich übernommen hat, damit ich heute hier sein durfte.
Wunderbar. Das ist das Gute, wenn man im Team arbeitet und dass das dann funktioniert. Und jemand, der eine Idee von ganz, ganz weit weg geholt hat, ist wahrscheinlich Elisa Röhr. Sie ist die Gründerin der 1x1 Japan GmbH. Firmensitz ist Dresden, richtig?
Ja, das ist richtig. Mitten im Herz von Dresden.
Die Idee kam dann wahrscheinlich eher aus Tokio, oder? Wo kam die her?
Genau, wir haben unsere Hochzeitsreise nach Tokio gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her. Genau, und da haben wir die Faszination für Küche und Kultur mitgebracht, sind bei der Küche aber irgendwie hängen geblieben und ja, haben das ja bis heute jeden Tag feiern wir dieses Thema und sind auch glücklich, dass wir uns damit beschäftigen dürfen.
Jetzt muss ich indiskret sein. Wie lange ist das jetzt her mit der Hochzeitsreise?
Das war 2015.
Ja, da ist das Zehnjährige schon mal, das ist gut.
Ja.
Das heißt, in 14 Jahren können Sie dann Silberhochzeit wieder in Japan feiern. Und wie lange hat es dann gedauert von diesem faszinierendes Land und faszinierende Küche zu, ich mache hier mal was, was man unter E-Commerce zusammenfasst, also wo, Sie können ja gleich erklären, was es genau ist, also wo Sie sagen, ich mache da mal eine Geschäftsidee draus, die irgendwas mit Versandhandel im weitesten Sinne zu tun hat.
Ja, geplant war das von vornherein überhaupt nicht. Ich habe das wirklich, ja, als Hobby angefangen. Mein Mann hat mir ganz romantisch zu unserem ersten Jahrestag eine Internetseite geschenkt, die ich dann neben meinem eigentlichen Beruf abends gefüllt habe mit Inhalten zu Rezepten, was mich selber fasziniert und begeistert hat, aber halt immer für Anfänger. Ich habe das nie angefangen, um für Feinkost oder fortgeschrittene Küche zu machen und ich glaube, das ist auch das, was es jetzt immer noch so erfolgreich macht. Dann ging es weiter, dass ich mal ein paar Produkte empfohlen habe, die man sich hätte über Amazon kaufen können. Hm. Das hat mich aber nie so richtig zufriedengestellt, weil es riesige Flaschen waren oder nur im Zehnerbündel. Aber wer braucht denn 10-mal Sojasauce? Und dann habe ich einfach ja in meiner ersten Elternzeit beschlossen, das kriege ich, glaube ich, auch alleine hin. Und dann haben wir alles aus dem Schlafzimmer rausgeschmissen, haben Schwerlastregale aufgestellt, mal eine Großbestellung beim Großhändler gemacht und das versucht.
Okay, also ich merke gerade die romantische Internetseite zum ersten Jahrestag und dann das Schwerlastregal im Schlafzimmer. Ihr Mann muss auch resilient sein, wie man so schön neudeutsch sagt.
Auf jeden Fall, der trägt das von Anfang an mit. Bis jetzt ist er auch mein Angestellter Nummer 1 quasi.
Okay. Gut, also wenn ich es richtig verstehe, war es am Anfang eher so die Idee eines Blogs im weitesten Sinne, also wo Sie sagen, ich gebe ein bisschen Wissen weiter und dass das monetarisiert wird, kam dann erst später?
Genau, also es hat viele, viele Jahre habe ich das nebenbei gemacht als Rezepteseite. Das war damals 2016, da war das auch noch so ganz modern, Rezepte-Blogs zu machen und ich hatte da selber eine Faszination für und dachte mir, ja, das könnte ich ja vielleicht auch mal ausprobieren und das habe ich einfach ausprobiert mit einem ganz schlechten Handy, mit ganz furchtbaren Fotos, aber tollen Texten und guten Anleitungen anscheinend und das ist gut angekommen. Und das, ich habe das nie geplant, dass das mal was Großes wird. Das ist einfach passiert.
Das ist ja diese Hemdärmlichkeit, nenne ich es jetzt mal, dass man einfach erstmal anfängt und sagt, ich mache hier was und ich habe eine Expertise in gewisser Hinsicht, auch wenn ich jetzt nicht selbst die Japanerin bin, aber ich habe mir da eine gewisse Expertise drauf geschafft. Ich glaube, das wird gewertschätzt. Ne?
Ich denke auch, ich meine, eigentlich bin ich studierte Wirtschaftsingenieurin. Das hat so gar nichts damit zu tun, was ich jetzt mache, außer wenn wir mal wieder im Lager irgendwelche Schrauben suchen, die passen müssen.
Aber es schadet jetzt auch nicht.
Nee, direkt. Es schadet überhaupt nicht. Die Lösungen werden auf jeden Fall gefunden, egal für welches Problem.
Ja, yeah. Jetzt haben Sie schon angedeutet, Ihr Mann ist Angestellter Nummer 1 und ich habe ganz am Anfang so ein bisschen gekalauert, wenn Sie die Familie schon von 1 auf 2 Kindern skalieren. Sie haben es auch mit der Firma, glaube ich, gemacht, was ich so gelesen habe. Wie groß ist das Unternehmen jetzt seit Gründung? Wie hat sich es entwickelt?
Genau, wir sind jetzt 6 Kollegen, die das machen. Das sind mein Mann und ich. Dann noch die 2 Mitarbeiter, die uns im Büro unterstützen bei Datenanalysen und Video und dann nochmal 2, die im Lager vorrangig arbeiten. Genau.
Und wie muss ich es mir jetzt vorstellen, was ist jetzt zum Beispiel die Anzahl der Produkte, wenn Sie sagen, am Anfang war es die Sojasauce im Einerpack oder nein, so vielleicht nicht, aber wie hat sich das so entwickelt? Also wie viele Dinge kann man bei Ihnen raussuchen, wie viele Menschen nutzen das?
Also die Zahlen, das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir das ein bisschen anders angegangen sind als der typische Asia-Markt, wo man vielleicht vor einem Regal mit 10 verschiedenen Varianten von jedem einzelnen Produkt steht. Bei uns ist das Konzept von jeder Art, gibt es eine Sache. Mhm. Vielleicht mal 2, wenn es wirklich authentisch, japanisch mit einer besonderen Geschichte ist. Aber eigentlich gibt es von jeder Sache nur einmal, damit man halt nicht dieses Phänomen hat, ich weiß nicht, was ich kaufen soll, also koche ich es erst gar nicht.
Ja.
Deswegen gibt es knapp über 100 verschiedene Artikel bei uns im Sortiment. Wobei wir im Monat, so zur Weihnachtszeit haben wir unsere Hochsaison, fast 6.000 Bestellungen machen. Jetzt sind es so 2.500 Bestellungen jeden Monat. Das unterscheidet sich in unserem Online-Shop und wir haben auch ein sehr starkes Amazon-Geschäft. Da sind wir jetzt selber. Das, was ich früher empfohlen habe, machen wir jetzt, aber vorrangig mit unseren Kochboxen, die dort in der Geschenkeabteilung ja, hervorragend laufen und da auch konkurrenzlos verfügbar sind.
Kochboxen kann ich mir so vorstellen, wie es auch in anderen Bereichen gibt. Da ist quasi jede Zutat genau in der Größenordnung drin, wie für diese Runde, mit der ich da kochen will.
Tatsächlich.
Kleine Familie oder mehr?
Tatsächlich nicht. Wir waren auch vor 2 Wochen auf dem Japan-Tag in Düsseldorf und das wurde auch sehr gerne gefragt. Es ist nicht so, dass man jetzt nur für 2 kocht und dann ist da so eine kleine Mini-Portion, sondern wir bieten authentisch japanische Ware an und die kommt nicht in 10 Gramm Tüten, sondern die kommt halt so, wie man sie auch im japanischen Supermarkt in Tokio kaufen könnte. Das ist das Konzept und es reicht auch für 6 bis 8 Personen, also es ist ein ganz großer Eventcharakter dahinter, dass sich Familien treffen, Freunde treffen, das am Wochenende zusammen zubereiten. Und das ist ja das besonders Schöne, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ich war beim Japaner, das möchte ich jetzt auch mal machen, habt ihr nicht auch Lust vorbeizukommen? Und dann wird sich das geteilt. Und ich glaube, das ist ja auch in der heutigen Zeit so schön, dass man auch mal in Person wieder zusammenkommt, sich zusammen in die Küche stellt und es einfach mal ausprobiert.
Und muss man dann auch den Kimono anziehen?
Das muss man nicht. Das geht auch ohne.
Okay, aber diese kleineren Portionen, ich weiß ja, in Japan ist ja auch ist eine alternde Gesellschaft, wo auch oft Menschen in kleineren Gruppen oder alleine leben. Das heißt, diese kleineren Portionen sind ja in Japan nicht unüblich. Ne? Also nicht so Mini-Rahmen, wie Sie es gesagt haben, sondern aber eben für, muss nicht immer gleich die Literflasche sein.
Ja, so ist es. Ich meine, in Japan ist es ja nochmal ganz anders. Selbst gekocht ist da ja auch, das kann man nicht so bewerten wie hier. Es geht dort ja eher darum, dass man sehr, sehr viel auswärts isst. Also es gibt ja auch super mini kleine Küchen. Die Wohnungen sind viel kleiner, als wir es gewohnt sind. Und dementsprechend sind auch die Küchen kleiner. Da wird man nichts, als was man hier so gewohnt ist, dort nicht wiederfinden. Aber es ist halt hervorragend, in Japan essen zu gehen. Wir haben kein einziges Mal, so oft wie wir schon da waren, schlecht gegessen in Japan.
Sie sagten es gerade schon, so oft wie wir da waren. Also nicht nur bei diesem einen Honeymoon in Japan geblieben, sondern noch ein paar Mal mehr.
Ja, genau. Ich wurde auch vom japanischen Fernsehteam einmal eingeladen, mit einem Sternekoch zusammen zu kochen. Ein bestimmtes Gericht, was sehr spannend war. Da war ich da.
Okay.
Und wir waren auch schon mit unseren beiden Kindern in Japan vor 2 Jahren.
Perfekt. Und wenn man sie im Internet sucht, ein Foto dazu sucht, dann sieht man sie auch vor dem Fuji, also vor dem wichtigen Werk stehen.
So muss das sein.
Alles klar. Gut, vorhin kam es kurz an im Gespräch mit Thomas Horn, hieß es schon die Preisträgerin. Das heißt, Sie haben tatsächlich das gerockt und haben dann den Preis bekommen. Das ist ja so eine Mischung aus ein bisschen Online-Voting, nachdem die Jury gesagt hat, das könnte so in der Endrunde sein. Haben Sie ja schon mal den ersten Schritt gemacht, dann gibt es dieses Online-Voting und dann gibt es ja noch bei der Veranstaltung die Anwesenden, die auch stimmen. Wie aufregend war das für Sie, zu schauen, was passiert da?
Ja, es war absolut sehr aufregend. Ich habe auch während des Pitches meinen Text vergessen. So aufgeregt war ich, aber es wurde mir auch nicht übel genommen. Ich glaube, es war eine ganz wunderbare Runde. Es waren so viele Menschen, auch so viele wichtige Menschen da und trotzdem waren sich alle sympathisch und hatten einen tollen Abend und das hat mich wirklich sehr glücklich gemacht. Es war ein wirklich schöner Abend.
Ja, Pitch, nur noch zur Erklärung für die, die es nicht wissen, das ist, wenn man sich alleine hinstellt und am Stück erzählt, was man tut. Also ähnlich, wie wir es jetzt im Gespräch gerade gemacht haben. Dann lasse ich mal nicht den Pitcher, sondern den Jurymann nochmal Frank Schwarz dazu was sagen. Ist ja eine etwas ungewöhnlichere Variante. Ne? Also wir hatten jetzt schon die Baubrigade, die schon ein bisschen aus dem vielleicht jetzt, was man so in der Erwartungshaltung hat, fällt. Und jetzt so eine, ich sage es jetzt mal ganz bösartig, Kochbox für japanisches Essen ist ja jetzt auch nicht vielleicht das, wo man sofort drauf kommt, oder?
Naja, erstens, das ist, glaube ich, so eine Geschäftsidee, die schon mit so einem Sympathiebonus ins Programm geht, aus 2 Gründen. Erstens, der Firmenname weckt schon positive Assoziationen und die Jury sitzt ja ganz normal an Tischen und man unterhält sich unter anderem. Und wenn man dann einen Namen hat, der unmittelbar sprechend ist, dann hilft das schon unheimlich. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, es ist ja nicht nur das Online-Votum, sondern nach dem Pitch unmittelbar werden ja Karten ausgeteilt und dann merkt man, wie am Tisch abgestimmt wird. Also es ist natürlich total vertraulich etc., aber man merkt schon so ein bisschen Reaktion und dann ist es auch für einen selber spannend, weil man weiß ja nicht zu dem Zeitpunkt, wer als Gründer vorn liegt und man kriegt es in dem Moment auch als Jurymitglied erst in dem Moment mit, wenn halt der, wenn die Moderatorin also wenn die Karten rausnimmt
und wird,
das diesbezüglich. Mhm. Und insofern ist es schon faszinierend für uns alle gewesen, dass das eine und das zweite, das kurze Holpern, was erwähnt wurde, das war eher ein Zusatzsympathiefaktor. Ja. Weil man ja häufig selber präsentiert und wenn dann jemand sagt, da fühlt man eher mit, ich glaube, das hat überhaupt nicht das Abstimmungsergebnis beeinflusst, aber es hat es wahnsinnig sympathisch und nahbar gemacht. Insofern, es war wirklich ein schöner Abend.
Ja, es war ja auch nicht der erste Preis, den Sie bekommen haben. Sie hatten es ja schon mal erlebt, quasi im Jahr davor in einer anderen Runde. Inwiefern ist denn das jetzt so dafür geehrt zu werden, außer dass man sich freut, auch wichtig fürs Geschäft?
Ja, es ist vor allen Dingen auch wichtig für unsere Geschäftspartner, weil wir sind ja sehr eng vernetzt hier in Sachsen. Es wird ja ganz viel ringsherum. Ich meine, es ist ja eigentlich nur eine Kochbox, aber die besteht ja auch aus Kartonagen, aus Umverpackungen, aus Druckprodukten, aus Produkten, die drinnen liegen, die hier in der Region hergestellt werden. Und ich glaube, für die ist auch diese Auszeichnung toll, weil die ja von Anfang an den Weg mitbegleiten. Es ist ja gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der mit uns zusammenarbeitet, der so winzig kleine Mengen macht, um es mal auszuprobieren, aber die Kapazität hat, später größere Mengen zu produzieren. Und da hier in der Region das zu finden, ist toll. Und auch für diese Menschen und diese Firmen gilt auch diese Auszeichnung, weil die uns von Anfang an unterstützen.
Hm. Es hätte also auch theoretischer sein können, dass Sie sagen, ich suche mir in Japan einen Partner, der das dann verschickt, weil ich das toll finde. Das war nie die Idee, sondern Sie wollten das auch, dass es eine gewisse Regionalität hat, trotz dessen, dass es ja in großen Ganzen fremdartige Ware erstmal ist.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch aufgrund des Bürokratiemonsters ein bisschen geschuldet, dass es ja auch nicht so leicht ist, Lebensmittel in die EU zu importieren und dann noch eine gemischte Warenbox zu machen, ist, glaube ich, das grenzt an die Unmöglichkeit aller Beteiligten.
Also die Palette kriegen sie ran, aber das dann
als genau. Zimmer,
das wäre nicht so okay. Herr Schwarz?
Na, ich glaube, da hilft noch ein Puzzlestein, der noch gar nicht erwähnt wurde, aber gut die Weiterentwicklung demonstriert, dass es eine Eigenmarke in der Entwicklung ist. Und da kommt natürlich dieser Bezug zu den regionalen Produzenten her. Und das finde ich deswegen erwähnenswert, weil es zeigt, dass es nicht nur ein reiner Versender ist. Also auch ein Versender ist kompliziert aufzubauen, gar nicht eine Frage. Aber die Frage, die Idee ist, einen nächsten Schritt zu gehen. Und das ist eine Sache, die auch beeindruckt hat und auch in der Jury-Diskussion ein relevanter Fakt war.
Ja, ich hatte das irgendwo mal gelesen, wie das heißt. Welchen Namen haben Sie da gewählt für die Eigenmarke?
Fujiman. Mit Mann hinten dran.
Achso, Fujiman. Ja. Okay, und das ist jetzt ein selbst erfundenes Wort, weil?
Ja, das ist, ich weiß auch nicht, das ist wie einmal ins Japan, das passiert dann einfach so, wenn man vielleicht nicht ganz Herr der Sinne ist und dann bleibt man dabei, dann hat sich das festgelegt. Genau, das sind unsere Eigenprodukte, die wir nach japanischer Rezeptur hier in der Region und auch in der EU fertigen lassen. Genau, auch aus dem Grund heraus, dass man ja nicht alles hierher importieren kann und dass es da viele Regularien gibt. Und das Besondere daran ist, dass wir da ohne Geschmacksverstärker arbeiten und ohne ganz verrückte Zusatzstoffe, die keiner mehr kennt, sondern wirklich mit echten Zutaten. Und da haben wir tolle Partner für.
Wunderbar. Und Sie würden Ihren Kindern auch das geben, was Sie verschicken?
Ja, die sind unsere größten Fans tatsächlich.
In dem Moment könnte man eigentlich sagen, alle guten Dinge sind vier, weil wir haben jetzt schon drei Geschäftsideen und die im Wettbewerb in der Endrunde waren gehört mit Thomas Wokatz von der Lübauer Baubrigade, mit Emily Hickmann von Dora GmbH, wo es diese Gesundheits-App Active Tab gibt und gerade eben mit Elisa Röhr, Gründerin von 1x1 Japan und bei Paul Eisenhut, der jetzt bei uns ist und hier im Leipziger Studio mitsitzt, der ist es ja sogar eine größere Runde, könnte man sagen. Ne? Ich glaube, wir hatten vorhin die beiden Brüder, die gesagt haben, wir starten, dann waren es jetzt mehr oder weniger die Einzelkämpferinnen, die dann gesagt haben, ich hole mir noch jemanden dazu. Bei Ihnen ist es von vornherein eine Fünferbande, könnte man sagen. Wie setzt die sich zusammen und wo kam die Gründungsidee her?
Ja, wir sind fünf Gründer, fünf Gesellschafter in der GmbH. Dies ist eine Idee aus unserer Promotion heraus. Also die vier technischen Gründer, sage ich mal, haben sich im Institut für Wirkstoffentwicklung der Universität Leipzig kennengelernt. Und da haben wir dann irgendwann mal gedacht, Mensch, das, was wir hier machen, hat eigentlich sehr viel Wert. Aber mit der Uni zusammenzuarbeiten, ist immer schwierig bei so klassischen patentgetriebenen Sachen, wie zum Beispiel der Wirkstoffentwicklung. Und die Uni möchte immer publizieren. Lass uns doch mal das, was wir hier machen, anbieten als Dienstleistung, als quasi Consulting oder als Beratung. Und ja, daraus ist die AI-Driven Therapeutics GmbH geworden. Da haben wir dann noch eine fünfte Mitgründerin dazugenommen, die Nicola Spannaus, eine Finanzerin, damit uns Wissenschaftlern und Ingenieuren mal so ein bisschen noch ein wirtschaftlicher Background dazugegeben wird und vor allem solide Finanzen.
Das ist, glaube ich, ganz gut, ne? Wenn man nicht nur im eigenen Saft kocht quasi, sondern eben noch jemand hat, der sagt, ja, schön, tolle Idee, aber kriegen wir gar nicht monetarisiert. Da wird nichts draus unter dem Motto, ne? Oder nur unter dem Aspekt wird was draus. Das war wahrscheinlich ein Grund, da jemand Externes dazu zu holen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auch die ganze formale Sache. Also ich verstehe bis heute nur in Auszügen, wie Buchhaltung funktioniert. Also für mich ist ein Kontostand halt eine ganz einfache Zahl. So viel Geld ist auf dem Konto. Hm. Morgen kommt so viel rein, übermorgen geht so viel raus und am Ende weiß ich, ob das passt oder nicht. Aber Buchhaltung macht das Ganze ja sehr viel komplizierter und dank Nicola ist unsere Buchhaltung von Anfang an sauber und kann auch skalieren. Das ist was, womit wir bei Investoren immer ganz gut ankommen, ja. Dass wir eben nicht nur Wissenschaftler sind, sondern das Geschäft wirklich bereit ist, groß zu werden.
Und jetzt müssen wir über das Geschäft mal reden. Also dieser Name AI-Driven Therapeutics GmbH, wenn man den fünfmal gesprochen hat, geht es dann wahrscheinlich irgendwie. Mhm. Aber was dahinter steckt, hat man natürlich damit noch nicht begriffen. Also ich höre AI und da ist ja dieses, was wir KI nennen, also da ist ja wahrscheinlich die Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz irgendwo mit drin. Mhm. Und in irgendwas mit Therapie. Das ist also, das, was ich verstehe.
Ja, Therapeutics ist Therapeutika, also Medikamente. Mhm. Wir spezialisieren uns also auf die computergestützte Medikamentenentwicklung und das funktioniert heutzutage eben primär über KI-Modelle. Ich mag den Begriff künstliche Intelligenz dafür eigentlich gar nicht, weil die Kernmodelle haben eigentlich nicht viel mit Intelligenz zu tun. Das ist einfach Mathematik. Da werden Formeln, Zusammenhänge, Größen gelernt und über sehr komplexe, sich gegenseitig bedingende Operationen dann miteinander verbunden. Und am Ende spuckt das wieder Werte aus, die dann eben sagen, das wird ein gutes Medikament, das wird ein schlechtes Medikament, das hat Potenzial, das nicht. Aber es gehört eben in dasselbe Feld im maschinellen Lernen, das ist der Begriff, den ich lieber nutze, wie KI. Und macht sich als Schlagwort einfach gut.
Ja, früher hat man über Supercomputer geredet, die viele Rechenoperationen können. Das ist ja letztendlich, denken wir mal, die Weiterentwicklung davon. Und dann höre ich raus, es geht also nicht darum, jetzt einfach nur ein neues Medikament oder ein neues Impfstoff, so wie damals bei der Corona-Pandemie vielleicht, wo wir dann gesagt haben, auch da gibt es diese Firma, die jetzt plötzlich Mainz reich gemacht hat, weil sie an der Stelle skalieren konnte. Das war ja genau das, dass man dann plötzlich ganz, ganz viel aus einer Grundidee heraus entwickeln konnte. Sondern hier geht es wahrscheinlich eher darum, dass man nicht ein Dolles für alle macht, sondern eben was Spezielles für eine oder einen?
Ja, unser Geschäftsmodell ist eher, dass wir die Werkzeuge dafür anbieten. Ja. Also Pharmaunternehmen in Deutschland, Europa, in der ganzen Welt entwickeln ja pausenlos neue Medikamentenkandidaten. Relativ wenig schafft es dann davon, tatsächlich in die Zulassung zu kommen. Aber besonders in diesem frühen Stadium, wo man sehr, sehr schnell viele Hypothesen durchprobieren muss, die Veränderung an einem Molekül, diese neue Modalität, da geht viel Zeit ins Land, das ist viel Trial and Error und es gibt vor allem sehr viele Fehlschläge. Und diese Fehlschläge, die können wir verringern mit Hilfe von unseren Computermodellen. Das anzuwenden ist aber wieder schwierig, da muss man sehr viel Expertise mitbringen, man muss das maschinelle Lernen verstehen, man muss sich mit Computern auskennen, Pharmazie, Biochemie. Und das brechen wir alles runter in ein zugängliches Tool, damit diese Möglichkeiten für alle verfügbar werden.
Und wie muss ich es mir jetzt vorstellen, wie es bei Ihnen ausschaut? Also ich konnte jetzt noch nicht, außer dass ich weiß, dass der Drucker nicht funktioniert hat, dass da irgendwie ein Büro mit eine Rolle spielt. Ist das dann mehr so ein Labor, wo ganz, ganz viele solche Kolben stehen und Einzelingredienzien, Zutaten zusammengemischt werden, es dampft und zischt und dann kommt was raus? Oder ist es tatsächlich eher eine Rechnerfarm?
Es ist ein ganz langweiliges, ordinäres Büro. Es sieht völlig unspektakulär aus. Wir sitzen an Schreibtischen, arbeiten an Computern. Unsere Kunden haben die aufregenden Labore. Da stehen dann WissenschaftlerInnen, TechnikerInnen mit biochemischem Hintergrund in den Laboren und die arbeiten tatsächlich, es dampft auch relativ wenig dort, aber die arbeiten mit Flüssigkeiten, die hin und her pipettiert werden und am Ende Werte auslesen. Die sollen aber im Idealfall einfach den Laptop aufklappen können, mit sowas wie ChatGPT, also einem ganz einfachen Chat-Interface, kommunizieren können und dann all die Expertise, die wir bei uns im Büro zusammenschrauben, direkt verfügbar haben.
Okay, also Sie sind dann sozusagen das Rezeptbuch für diejenigen.
Quasi. Wir machen einfach diese ganze Anwendung einfach. Wenn man sich früher so geärgert hat, wie installiere ich denn jetzt ein neues Programm auf meinem Computer oder jetzt funktioniert zum Beispiel der Drucker nicht, anstatt dass man danach dann in die Bedienungsanleitung gucken muss, kann man bei uns quasi das Ganze umgehen und einfach nur den Chat sagen, hallo, ich möchte gerne was ausgedruckt haben oder ich möchte gerne ein neues Programm installiert haben und das wird im Hintergrund erledigt. Nur ist eben das Ergebnis, was bei uns rauskommt, neue Proteinsequenzen, Peptide, Small Molecules, also das ganze Spektrum der pharmazeutischen Entwicklung.
Okay, und das bedeutet, dass irgendwann mal wahrscheinlich ein Großkonzern ankommt und sagt, jetzt kaufen wir mal euch? Oder das ist ja bei vielen Startups eigentlich die Idee, dass man dann irgendwann sagt, jetzt bin ich an einer bestimmten Größenordnung. Wir wissen, dass es gibt ja viele Gründe, wir werden nachher noch so einen Namen hören, wenn wir über das Yeti-Projekt sprechen, wo dann eben dann jemand da ist, der wie so ein Mäzen eigentlich im Hintergrund arbeiten kann, weil er mal für ein paar hundert Millionen seine Idee verkauft hat. Ist das auch so eine Idee oder geht es eigentlich darum, selber so groß zu werden, dass man dann andere kaufen kann?
Ich sag mal, da sind wir ein bisschen ergebnisoffen.
Beides wäre schön.
Wir nehmen, was sich entwickelt. Sollte die Firma so gut laufen, dass Investoren und wir kein Interesse haben, die zu verkaufen, weil sie profitabel ist und Leute beschäftigt und Arbeitsplätze hier hält, warum sollte man sie dann verkaufen? Aber ganz grundsätzlich steht für uns schon das Ziel, dass wir das groß machen und dann übernommen werden. Genau, ja.
Das ist unser wäre Ziel. Dann also quasi die Entwicklungsabteilung für den Pharmakonzern XY dann später mal irgendwann oder würde die zumindest aufwerten oder einen Werkzeugkasten bieten, den die vorher vielleicht nicht hatten oder der zu kompliziert ist?
Das könnte in viele Richtungen gehen. Ich wäre tatsächlich überrascht, wenn wir gekauft werden von so einem richtig großen Pharmaunternehmen, weil die haben eigentlich ihre eigenen Abteilungen, die brauchen uns nicht unbedingt. Vielleicht haben wir irgendwann Datensätze oder Technologien, die für die spannend sind, dann wollen die das einkaufen. Das wäre aber für uns ein bisschen unattraktiv, weil das eben auch bedeutet, dass die Leute, die wir angestellt haben, einer schwierigen Zukunft entgegengucken. Spannender wären da eher die KI-Unternehmen zum Beispiel, die gerade teilweise selber ähnliche Entwicklungen machen wie wir, noch nicht ganz so spezialisiert. Für die wären wir aber, glaube ich, interessant, weil wir eben viel Expertise und ein Netzwerk mitbringen, ein etabliertes Produkt, was sie dann nicht selber bauen müssen. Alternativ könnte auch so ein mittelgroßer Pharmakonzern, der noch keine eigene Rechenabteilung hat, uns übernehmen und dann eingliedern und sagen, das wird jetzt meine Computational R&D-Development-Sache.
Inwiefern war das bei der Ideenfindung? Spielte das eine Rolle, dass man gesagt hat, wir machen mal was die Großen sonst nur können?
Gar nicht. Das hat sich erst durch die Realität des Startup-Geschäfts entwickelt. Also wir haben ja, wie ich gesagt habe, als Consulting-Unternehmen angefangen. Wir haben Auftragsforschung gemacht. Wir haben für Kunden das erledigt. Das zahlt bis heute unsere Rechnung. Das ist nicht, dass wir damit reich werden, aber es reicht eben aus, um ein Team zu halten. Wir haben aber gemerkt, dass wenn wir unsere Idee umsetzen wollen, dann brauchen wir Risikokapital. Wir brauchen jemanden, der uns nächstes Jahr 1 Million Euro in die Hand drückt. Mit einer Chance von 70%, dass das Geld weg ist. Wahrscheinlich sogar noch eine höhere Chance, dass das Geld weg ist. Und so Leute findet man nicht, wenn man denen sagt, und in 10 Jahren kriegst du das Doppelte davon zurück. Sondern der muss man schon den Plan haben, das Versprechen haben, wir bauen das groß auf. Ansonsten hat er kein Interesse dran.
Und den gab es schon, der die Millionen vorbeigebracht hat?
Den gab es noch nicht. Da sind wir gerade in der Vorbereitung. Das ist unser Ziel für Anfang nächsten Jahres, dass wir eine Investmentrunde fertig strukturieren. Bis dahin reichen noch unsere eigenen Mittel, die wir eben aus Kundenarbeit zusammenziehen.
Ich habe mal aus einer früheren Sendung, wo es ums Gründen ging, den Begriff Einhorn gelernt. Da ist man, glaube ich, wenn man 1 Milliarde groß ist oder sowas, ne, von der Bewertung her, oder?
Oh, das sehen alle unterschiedlich. Mit 1 Milliarde ist man auf jeden Fall unbestritten ein Einhorn. Ich finde zum Beispiel 100 Millionen, das sind schon astronomische Beträge. Also eine Firma für 100 Millionen Euro verkaufen, die man vor 10 Jahren aufgebaut hat. Das finde ich schon sehr einhornig.
Okay, na dann arbeiten wir an dem Horn. Ich frage mal Herrn Schwarz, da sind wir jetzt ja in so einem Bereich, wo vielleicht, wenn man einfach nur Existenzgründung in der heutigen Zeit hört, wo man sagt, ja genau, an sowas denke ich da. Da ist irgendwie Computer, spielt eine Rolle, da mache ich was ich jetzt von den Begriffen gar nicht alles verstehe, aber es klingt ganz toll und am Ende kommt irgendwie die große Summe um die Ecke und dann sind die mal berühmt. Das ist eher so diese Richtung, oder? Was ist hier besonders?
Naja, man muss dazu sagen, das ist ein Thema, was mir fachlich sehr nahe liegt, weil ich habe eine ganze Zeit lang die Auftragsforschung für die TU Dresden geleitet und wir haben da sehr viel Medikamentenentwicklung, klinische Studien gemacht und ich bin seit 2013 im AI-Bereich, weil ich bei IBM im Team dafür war. Insofern konnte ich da so ein bisschen einschätzen, was es ist. Das, was an dieser Stelle interessant ist, diese frühe Konzentration auf Produkt. Weil die Skalierung funktioniert halt eben nur, wenn ich es schaffe, was Produktähnliches zu erzeugen, weil das der einzige Weg ist, überhaupt in diese Größenordnung zu kommen, dass VCs oder Private Equity reingeht. Die finanzieren typischerweise
VC
nicht.
VC wäre Venture Capital.
Venture Capital.
Also das ist dieses Risikokapital, der Mensch, der sagt, ja, es ist die Million und zu 75% ist es weg.
Und man kommt natürlich in ein Business Angel Geschäft, aber da sind die Tickets nicht so groß, dass man solche Skalierung unterstützen kann. Und deswegen muss man in Richtung Produkt gehen, weil das halt eben multiplizierbar ist. Und das ist die interessante Idee oder der interessante Ansatz von Anfang an, eine Idee zu detaillieren, wo auch die Vermutung da ist, dass sie international relevant ist, weil die großen VCs, die großen Fonds, die reingehen, sind leider, das ist ein Problem im deutschen Gründersystem, nicht mehr oder nur eingeschränkt in Deutschland ansässig.
Ja, weil da diese Idee, wie eben Paul Heisenhut auch sagte, oh, 100 Millionen wäre schon viel, das ist ja, glaube ich, dieses deutsche Dilemma, dass man eben sagt, wir sind schon zufrieden, wenn es eine gewisse Größenordnung hat, aber eigentlich denkt mittlerweile die Welt in vielen Fällen größer.
Absolut, das sieht man auch, wie sich die Start-up-Systeme entwickeln und das ist nicht nur eine Frage des Start-up-Systems, sondern ist tatsächlich auch eine Frage, wo sie technologische Basis haben. Nicht ohne Grund, dass die großen KI-Anbieter, die derartige Modelle und die Technologien entwickeln, fast alle in den USA ansässig sind, zum Teil in China, logischerweise, wie uns DeepSeek gelehrt hat.
Und auch eine KI-Anwendung, die dann relativ schnell die anderen so ein bisschen überholt
ist.
Hat.
Und der dritte wichtige Punkt, die Kunden, die sowas nutzen, sind da. Das sind ja die Pharmaunternehmen, ob klein, groß, mittel. Sie brauchen auch da ein Ökosystem, um dann auch entsprechend schnell ranzugehen und auch ihre Kundenbasis zu vergrößern, weil ansonsten ist es wirklich die Exit-Strategie in irgendeiner Form, das Unternehmen zu verkaufen. Und das hat natürlicherweise seine Grenzen. Und das diese ganzen Visionen dann zusammenzubringen und dann noch auf ein Thema zu sein, wo man hier, muss man mal Leipzig deutlich loben, im Biotech-Bereich ist Leipzig da ein sehr, sehr guter Cluster. Ist in den letzten Jahren auch viel entstanden in dem Punkt und da war das so ein sehr schönes Beispiel, wo man dann sagt, super, passt gut in die Runde.
Wunderbar. Dann sage ich Dankeschön, Paul Eisenhut, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch im Wartezimmer bis zuletzt gesessen und sich ja. Die anderen Dinge angehört haben. Wie ist es eigentlich so im Kreis der anderen, wenn Sie sagen, ach, so ein Kochutensilien-Ding ist auch gar nicht so schlecht und das, was die Kollegin da mit der App macht, ist ja auch nicht verkehrt und einen Handwerker kann man immer gebrauchen. Also fühlen Sie sich da wohl in dieser Runde?
Da fühle ich mich sehr wohl und ich bin immer ein bisschen neidisch drauf, weil man diese Produkte so gut erklären kann. Ich weiß immer nicht genau, wie ich deutlich machen soll, was genau ich eigentlich treibe. Also zum Beispiel meinen Großeltern zu erklären, was ich den ganzen Tag so mache, ist furchtbar schwierig.
Sagen Sie einfach, du kennst doch Mehl, du kennst doch Backpulver und du kennst Backmischung. Wir sind sozusagen die Leute für die Backmischung, für die ganz großen Dr. Oetkers dieser Welt.
Quasi. Also ich spiele das Spiel mit denen ja jetzt auch schon etwas länger. Mittlerweile haben die das raus. Aber ich finde es so schön, wenn man ein Produkt hat, eine Dienstleistung, die nah an den Menschen ist. Und also ich kann ja zum Beispiel auch meinen Mitmenschen gar nicht viel bieten. Dadurch, dass wir einfach nur an andere Firmen verkaufen, kann ich jetzt nicht zum japanisch Essen einladen oder mal einen Handwerker vorbeischicken.
Ja, stimmt. Aber vielleicht
haben wir halt
das Medikament, was dir dein Arzt jetzt als eine tolle Lösung verschreibt, da haben wir am Anfang mal mitgearbeitet.
Genau, sowas könnte ich sagen.
Herr Schwarz?
Na, ich kann vielleicht als Alternative zur Backmischung erzählen, wie ich es der Jury nahegebracht habe. Ich habe denen gesagt, stellt euch einen riesengroßen Lego-Baukasten vor. Wie viele Variationen möglich sind, das zusammenzubauen und was für unterschiedliche Sachen dadurch entstehen können. Also alles Mögliche mit Lego. Und das machen die automatisiert. Das haben alle in der Jury verstanden.
Also man ruft
das,
quasi in den
Raum. Das ist natürlich ein bisschen verkürzt, ist schon klar. Ja. Aber als Bild ist es einfach wichtig, sowas zu transportieren.
Man ruft ins Kinderzimmer rein und aus diesem ganzen Chaos von Steinen entsteht plötzlich genau das, was ich brauche.
Das finde ich sehr gut. Das merke ich mir, das benutze ich jetzt ab sofort.
Ja, und das war jetzt ja schon so ein Beispiel mit Paul Eisenhut und der Firma AI Driven Therapeutics GmbH mit seinen Mitstreitern, wo es quasi aus dem Hörsaal dann in die Geschäftsidee hinüberging. Und das ist ja nicht ganz unüblich, damit aus kreativen Ideen später dann erfolgreiche Unternehmen werden. Da gibt es auch in Sachsen Projekte, verschiedene Projekte, die Studierende früh an unternehmerisches Denken heranführen. Und eines davon ist das Yeti-Projekt. Also wird geschrieben wie der Schneemensch, hat aber damit gar nichts zu tun. Hier können junge Menschen eigene Ideen entwickeln, ausprobieren, Kontakte knüpfen sehr früh. Wie sie das Projekt erlebt hat, welche Impulse sie daraus für ihre Zukunft mitnimmt, darüber habe ich mit einer Teilnehmerin gesprochen, nämlich mit Clara Sophie Grassel. Und zuerst habe ich sie natürlich gefragt, was nun dieses Yeti eigentlich bedeutet.
Der Begriff ist Young Entrepreneurs in Technology and Innovation, also junge Unternehmer in Technologie und Innovation. Es ist ein 3 Semester langes Programm, also 18 Monate für die Leute, die nicht mehr in der Uni sind. Im ersten Semester lernt man eigentlich erstmal, was ist Unternehmertum, und wir begleiten da den Weg von Design Thinking. Das ist ein kundenorientierter Weg. Man geht nicht damit ran, okay, ich habe eine Idee, die setze ich jetzt um und da ist das Problem, dass es vielleicht einfach keiner möchte, sondern man geht erst zu den Leuten, die das Problem wirklich betrifft, fragt die aus, wo sind wirklich die Problempunkte, und versucht, um dieses Problem dann eine Lösung zu bauen, damit man auch weiß, dass die eigene Lösung dann auch auf dem Markt funktioniert. Mhm. Und im zweiten Semester arbeitet man dann auch mit einem Industriepartner zusammen. Also wir arbeiten mit technischen Firmen, aber auch NGOs zusammen zum Beispiel, die uns Probleme geben, die wir dann versuchen für sie zu lösen. Also wir sind ein Team von 4 bis 5 Yetis und möchten dann für die ein Problem lösen.
Ich steige mal kurz dazwischen ein, weil, damit wir das erstmal ein bisschen so sortieren. Also NGO, nicht Regierungsorganisationen, das genau. Sind also Organisationen, die sich um irgendetwas kümmern und da vielleicht auch eine Problemlösung brauchen. Das, was die meisten, die uns zuhören, vielleicht im Kopf haben, wenn man über Gründungen und Ideen, denken die an Höhle der Löwen oder sowas in der Richtung, wo man dann hinkommt und sagt, hey, ich habe hier was erfunden. Also nehmen wir mal ihr Design Thinking. Wenn jemand sagt, ich habe eine Flasche Bier, die ist zu, ich brauche da irgendwas, um an das Getränk ranzukommen, dann kommt ihm jemand und sagt, okay, wenn viele Leute dieses Problem haben, dann entwickle ich mal sowas wie ein Flaschenöffner. Das ist ja, glaube ich, so die ganz vereinfachte Idee von Design.
Das passt eigentlich ganz gut zusammen, genau.
So, und jetzt ist es natürlich so, dass Sie technologisch weit mehr als einen Flaschenöffner entwickeln. Deswegen würde ich mal kurz noch einen Schritt zurückgehen und fragen, wer sind denn diese Young Entrepreneurs? Was studieren die in der Regel?
Das ist eigentlich ganz interessant, weil da wirklich das Ziel ist, eine sehr gemischte Gruppe an Menschen zu finden, weil am Ende ist es in einem Startup auch so, dass du unterschiedliche Qualifikationen brauchst, um eine komplexe Firma zu gründen. Ne? Bei uns ist das so, wir sind alle Studenten und wir gehen bei Yeti einen Bewerbungsprozess durch. Und in dem Bewerbungsprozess ist eigentlich das Ziel, dass man zu einem Drittel Leute aus der BWL oder aus der Wirtschaftswissenschaften, also ich persönlich studiere auch Wirtschaftswissenschaften an der TU Dresden, man möchte aber auch zu einem Drittel wirklich Leute aus dem MINT-Bereich haben, also aus dem technologischen oder mathematischen Bereich. Der Rest der Leute sind aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also aus dem sozialen Bereich, aus der Kunst. In den Teams, die dann zusammengewürfelt werden, ist dann auch wirklich eine bunte Mischung von diesen Leuten dabei. Also auch aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ländern, was halt auch sehr interessant ist, wenn es dann um die Lösungsfindung geht.
Können Sie sagen, in welchem Projekt Sie konkret selbst sind und was da für Leute um Sie rum sind, ohne Namen, aber so von der Idee?
Also ich glaube, ich rede am besten über mein Erstsemesterprojekt. Das ging darum, ein Wearable, also ein anziehbares technologisches Produkt zu entwickeln.
Sowas wie diese Uhren, ja, genau. Fitness-Tracker, was man so kennt.
Mhm. Genau, die in Kampfsportarten helfen könnten. Wir waren 2 Deutsche aus dem BWL, dann waren wir 2 Ingenieure und 1 Jurist, 1 Russe und 2 Inder.
Okay, und entstanden ist daraus schon irgendetwas oder so zumindest eine Idee, was man bräuchte? Irgendwas, was einen Schlag erkennt oder was könnte das sein bei Kampfsportarten?
Genau, also wir haben Bänder entwickelt, die man an die Fußgelenke und die Handgelenke machen kann und welche dann Bewegungsermittlungen umsetzen können, um halt zu erkennen, wie schnell habe ich zum Beispiel in Jiu-Jitsu jetzt meinen Schlag umgesetzt, wie gut war meine Reaktionszeit, aber auch wie akkurat war meine Bewegung. Also das hilft vor allem Anfänger, wo halt in vielen Trainingsgruppen 30 Leute auf einmal mit einem Coach halt zusammenarbeiten, aber auch Leuten, die fortgeschritten sind, die zum Beispiel die 1 Millisekunde aus ihrer Reaktionszeit noch rausholen möchten. Ne? Okay. Also es ist eigentlich sehr ein komplexes Produkt.
Sehr schön. Jetzt waren wir im 2. Semester, da ging es dann worum?
Um das Industrieprojekt.
Und das heißt, in Ihrem Fall wurde dann dieses Band mit jemandem zusammen produziert. Ist das dann die Idee oder wie geht es dann weiter?
Also man hätte sich dann auch dazu entscheiden können, das Erstsemesterprojekt weiterzuentwickeln. Aber wir haben uns dazu entschieden, uns komplett auf unser 2-Semester-Projekt zu fokussieren. Also das erste Semester war unser Probesemester, sage ich jetzt mal so, um halt wirklich in einer sicheren Umgebung auszuprobieren, wie funktioniert Unternehmertum. In unserem 2. Semesterprojekt sind wir aber jetzt in einer ganz anderen Firma.
Welche Richtung ist das und um was könnte es so in etwa gehen?
Also wir haben das Problem erkannt, dass viele Startups, die eher in dieser Essens- und Getränkeindustrie sind, eine Schwierigkeit haben, wirklich in die Supermärkte am Ende zu kommen. Und wir möchten den Startups vor den Supermärkten, also in Foodtrucks vor den Supermärkten, die Möglichkeit geben, ihre Startups vorzustellen und zu gucken, wie gut sie beim Kunden ankommen.
Drittes Semester wäre dann?
Das eigene Gründen.
Dann gibt es eine eigene Firma.
Genau, das ist das große Ziel eigentlich. Also, dass man erstmal die ersten zwei Semester begleitet wird, zu lernen, wie es funktioniert und dann im dritten Semester seine eigene Firma zu gründen. Also, da bekommt man auch überhaupt gar keine Vorgaben. Also, man kann in jeder Industrie gründen, für die man sich interessiert und wird dann von den Leuten begleitet, die schon selber gegründet haben.
Okay. Gibt es da was aus den höheren Semestern, wo Sie sagen, beispielsweise gab es da dies, das, jenes, was dann auch tatsächlich erfolgreich war?
Das ist halt wirklich ganz divers, was da für Startups erfolgreich waren. Also da geht es von einer Bäckerei mit argentinischen Spezialitäten bis hin zu großen Softwareunternehmen. Dieses Semester dreht sich auch viel um Verteidigungs-Startups, aber auch weiter Startups, die sich komplett um KI drehen und wie man KI in den Alltag mit einbauen kann.
Jetzt könnte man sagen, das ist alles so ein bisschen Spielerei, damit die jungen Leute im Studium mal so was Praxisnahes probieren können. Ist das der Ansatz, dass man sagt, ich möchte möglichst schnell wissen, wie diese Wirtschaft läuft und funktioniert und nicht nur theoretisch im Hörsaal was erfahren? Ist das der Ansatz oder geht es schon darum zu sagen, ich möchte möglichst schnell auch in der Wirtschaft Fuß fassen, um dann selber mal der nächste Mark Zuckerberg oder was auch immer zu werden?
Also ich glaube, die meisten, die bei Yeti sind, haben schon sehr früh erkannt, dass sie gerne selber gründen möchten, aber auch das Problem erkannt, dass sie in ihrem Studium sehr schwer an die wirkliche Praxis rankommen. Also bei mir ist es halt, ich studiere Wirtschaftswissenschaften, was ein sehr theoretisches Studium ist, wo man sich selber um seine Praxis kümmern muss. Und deswegen habe ich mich auch bei Yeti beworben, weil ich sehen möchte, ist Unternehmertum was für mich? Und ich glaube, das geht vielen Yetis so. Also in dem Bewerbungsprozess wird man ja auch befragt, zum Beispiel, ob man bisher schon mal was gegründet hat, ob man selber schon mal was gebaut hat. Also man muss schon ein Interesse dafür haben, aber man wird auch am Ende nicht gezwungen zu gründen. Es ist eher eine sichere Umgebung, um herauszufinden, ist das wirklich meine Leidenschaft? Und ich glaube, das haben auch viele für sich bei Yeti erkannt, dass sie selber was schaffen möchten, dass sie halt selber ihr eigenes Unternehmen aufbauen möchten.
Der Bildungssystem generell wirft mir ja gerne vor, dass es einige gesellschaftliche Schichten bevorzugt und andere leider eben nicht so mitnimmt. Das klingt ja jetzt fast so, als wäre, wenn man einmal im Studium zumindest angekommen ist, es dann völlig egal ist, ob man vielleicht Eltern hat, die selber eine Firma leiten oder Eltern hat, die sagen, unser Kind ist das erste in der Familie, was studiert.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist der große Vorteil bei Yeti, dass es komplett extern finanziert wird und du selber keine Kosten hast. Ich selber komme auch aus einer Familie, wo meine Eltern nicht studiert haben und mir plötzlich ganz andere Türen geöffnet werden, weil ich das auch bei vielen anderen Leuten gesehen habe, dass das Netzwerk der Eltern sehr viele Türen öffnet und ich baue mir dieses Netzwerk gerade selber auf, indem Yeti einem zu Events bringt und Leuten vorstellt. Also ich zum Beispiel habe auch einen eigenen Mentor, den ich alles über Unternehmertum fragen kann, weil ich halt auch nicht aus dieser Richtung komme.
Gut, jetzt müssen wir noch wissen, wer hinter Yeti steckt. Also Sie sagten es gerade, Sie müssen das Geld nicht in das Projekt reingeben, Ihre Eltern auch nicht. Wie funktioniert es? Ist es ein reines Uni-Projekt oder wer sind da so die Leute dahinter?
Also der Gründer von Yeti ist Thomas Kirchner. Der stammt selber auch aus der Umgebung von Dresden und war Teil von einem Startup-Projekt in München. Seine Firma hat er vor 4-5 Jahren für 500 Millionen Euro verkauft. Er und aber auch vor allem seine Stiftung, wo auch noch viele andere Gründer mit drin sind, finanzieren jetzt das ganze Projekt.
Und diejenigen, die euch dann an die Hand nehmen, um es mal so zu nennen, also die euch quasi Expertise mitgeben, sind das dann Leute von der Uni oder wo kommen die her?
In unserem Vorstand befinden sich auch Professoren der Universität, aber die meisten Leute stammen eigentlich aus dem Netzwerk von Thomas, also Leute, die selber gegründet haben und denen bewusst wird, was für ein Potenzial sie in Dresden und auch in der Umgebung sehen.
Klingt für mich so ein bisschen wie, da krempeln Leute Ärmel hoch und sagen, wir warten nicht, bis uns jemand irgendetwas vorsetzt, sondern wir wollen selber. Empfinden Sie das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also auch die Möglichkeit, die ich da bekomme mit dem Mentoring von den Leuten, dass die aktiv junge Leute, also ich bin ja jetzt 21, weil es jetzt nicht das typische Alter ist, in dem man ein Unternehmen gründet, aber die sehen halt das Potenzial von den Leuten dort und wollen die früh schon begleiten und früh denen das geben, was sie vielleicht auch selber nicht damals hatten, wo sie angefangen haben, um einfach diese ganzen Probleme, die beim Gründen entstehen, zu vermeiden.
Eigentlich nur noch eine Frage. Wir sind in einer gesellschaftlichen Phase, wo viele, viele Menschen eher schwarz sehen. Und das ist natürlich für eine junge Frau mit 21 vielleicht nicht so gerade, ist eher eine toxische Umgebung. Ne? Ja. Macht Ihnen dann gerade diese Arbeit in diesem Projekt Mut, dass Sie sagen, nee, ich sehe es gar nicht so negativ, ich sehe eher die Chancen?
Ja, genau. Wäre ich den typischen Studiumweg gegangen, reines Studium, voller Fokus darauf, hätten sich diese Türen bisher auch noch gar nicht geöffnet. Und wir sind halt jetzt die Generation, denen das bewusst ist und jetzt auch früh anfangen, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen und die Probleme anzugehen.
Ja, das war jetzt ein Gespräch mit einer Teilnehmerin von einem Projekt, was jetzt mal mehr oder weniger so eine Privatinitiative ist, aber dass es solche Dinge insgesamt gibt. Ich frage vielleicht nochmal Paul Eisenhut, insgesamt so während des Studiums schon mal an das Thema rangeführt zu werden, man könnte ja mal irgendwann selbstständig was draus machen. Inwiefern ist das eigentlich Standard oder ist das eben wirklich so, dass man da was suchen muss und drauf kommen muss?
Da gab es in meinem Fall tatsächlich viele Angebote. Ich habe aber nichts davon wahrgenommen, weil ich als Student die Idee ganz furchtbar fand. Ich habe mit so Start-up-Gründung vor allem so ganz, wie drücke ich das jetzt unverfänglich aus? Also so BWLer, die einem nicht eine Lösung verkaufen möchten, sondern einfach nur Quatsch andrehen. Also einfach nur den Profit maximieren wollen. Das war immer mein Bild von so Start-upern. Und als Informatikstudent bin ich auch ein paar Mal kontaktiert worden von Leuten, die eine tolle Idee hatten, jetzt nur noch jemanden brauchen, der denen die App schreibt. Und das waren dann halt 4 BWLer, die schon alle Rollen und Anteile unter sich aufgeteilt haben und mir so ein Krümelchen vom Kuchen hingeworfen haben. Nee, ich hatte große Vorbehalte, aber ich hätte sehr viel mitnehmen können, wenn ich gewollt hätte.
Aber das, was jetzt die Clara erzählt hat, da scheint es ja so zu sein, dass das auch tatsächlich auf zumindest auf eine Geschichte hinausläuft, dass da mehr Handfestes draus wird und nicht nur so ein Gedankenspiel. Vermutlich. Mal gucken. Ja, dann haben wir ja auch über die ganze Zeit immer Menschen, die uns nicht nur im Radio zuhören oder den Podcast später dann konsumieren, sondern die vielleicht auch so Gedanken sich machen, wie ist das denn so? Kenne ich jemanden? Würde ich selber? Wie wäre das? Und dafür haben wir unsere Redaktion im Hintergrund und da ist jetzt Rebecca Haugwitz aus der Redaktion dazu gekommen. Was ist denn so erzählt worden über die Zeit am Telefon oder per Mail zu uns gekommen, Rebecca?
Also ich hatte das Gefühl, unsere Hörer haben heute einfach ganz gespannt den vielen Geschichten von den Gründerinnen und Gründern in der Sendung gelauscht.
Zu Recht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das Gefühl, die waren so im Bann, dass da jetzt nicht richtig Zeit für war, irgendwelche Fragen uns noch zu schicken. Also die Rückmeldungen waren alle eher so in die Richtung, schön, dass ihr diese Geschichten alle abbildet und auch diese vielen verschiedenen neuen Ideen vorstellt. Und das war irgendwie ganz inspirierend, alles zu hören. Und es wurde einfach allen ganz, ganz viel Erfolg gewünscht mit ihren Unternehmen. Das war ganz, ganz schön und süß.
Das ist doch perfekt. Und Frank Schwarz, unser Jurymitglied, hatte ja auch im Vorfeld gesagt, es wird eine Sendung für Perlentaucher. Jede vorgestellte Gründungsidee ist einzigartig, von beträchtlichem Wert und erzählt Geschichten von und über Menschen. Das scheint sich ja bewahrheitet zu haben. Ja, dann würde ich mal den Menschen, die jetzt noch in der Runde sitzen, nämlich Emily Hickmann, Elisa Röhr, Paul Eisenhuth und natürlich unser Jurymitglied Frank Schwarz, fragen, wir haben noch so ungefähr 2,5, 3 Minuten. Gibt es irgendetwas, wenn Sie so, sag mal, draufschauen und sagen, würde ich es wieder tun? Das fragen wir vielleicht erstmal alle unsere Gründer. Würden Sie es wieder tun, Frau Hickmann?
Ja, ich würde es wieder tun. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht davor schon wusste, was alles auf mich zukommt.
Sehr schön. Frau Röhr, wie ist es bei Ihnen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist das beste Lebensmodell, was ich mir hätte ausdenken können.
Okay, das war die richtige Entscheidung
auf jeden Fall. Ja.
Ne? Das können Sie ja dann auch mal irgendwann vererben. Wie alt sind Ihre Kinder jetzt?
5 und 7.
Naja, dann sind die ja bald auch dann sozusagen dein Juniorpartner.
Ja, sozusagen. Sie freuen sich, glaube ich, drauf.
Okay. Herr Eisenhuth?
Ja, ich würde es auf jeden Fall auch wieder machen. Ich habe so viel gelernt über mich selber, mich so sehr weiterentwickelt. Ich glaube, ich hätte sogar fast Lust, es nochmal zu machen, mit allem, was ich jetzt weiß, um es von vornherein richtig zu machen.
Naja, und wenn es dann irgendwann mal vielleicht doch dazu kommt, dass das richtig viel Geld bringt, dann können Sie ja so ein Business Angel, wie es vorhin Herr Schwarz gesagt hat, also so jemand, der dann mehr oder weniger unterstützt, weil er nicht nur die Weisheit, sondern auch ein bisschen was im Portemonnaie hat und dann wieder einen anderen helfen.
Ja,
wäre eine Möglichkeit. Sie würden also auf jeden Fall nicht abraten, wenn irgendjemand uns jetzt zuhört und sagt, ich habe mir das jetzt angehört, ich bin immer noch am Überlegen, sondern im Chor eher machen, weil das ist ja manchmal nicht mehr so unsere Mentalität, hat man mal das Gefühl. Sondern Frau Röhr, Frau Hickmann, Sie würden auch sagen?
Ja, auf jeden Fall machen. Ich glaube auch lieber gestern als morgen, weil es doch sehr viele Hürden gibt, die es zu überwinden gilt. Und da braucht man auch einfach viel Zeit für und auch viel Rückhalt. Und ich denke mal, auf jeden Fall.
Na wunderbar. Herr Schwarz, was sagen Sie? Machen. Ja, damit wir in der Jury auch nächstes Jahr viel Auswahl haben.
Na, nicht nur deswegen, nicht aus der Sicht der Jury, sondern aus Sicht der einzelnen Gründer. Man gewinnt Freiheit und Gestaltungsraum. Und ich glaube, das ist ein Treiber von allen, die gründen und Unternehmen hochziehen, dass sie nicht nur was machen wollen, sondern auch eine eigene Idee verwirklichen wollen. Und da steckt eine Menge Lebensglück drin bei all diesen Ärgernissen, Schwierigkeiten, Problemen, abgesprungenen Kunden und was man sonst so auf der Gründungszeit erlebt. Und von der Seite ist Machen das wichtigste Verb in den heutigen Zeiten.
Ja, und das sagen Sie auch, wenn Sie jetzt in einer anderen Rolle sind, das hat man jetzt gemerkt, Sie sind nicht nur Geschäftsführer einer Firma, die auch selbst weit über 150 Mitarbeiter hat, sondern Sie bleiben an diesem Thema ja auch dran, ne?
Unbedingt, also ich mache es auch wirklich gerne. solche Themen zu diskutieren und zu treiben.
Wunderbar. Dann kann ich nur sagen, ich mache es auch gerne, nämlich mit Ihnen über sowas zu sprechen. Ich sage an dieser Stelle nochmal Dankeschön, Frau Hickmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns gegen Kopenhagen eingetauscht.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Frau Röhr, Sie grüßen Japan, wenn Sie das nächste Mal dort sind, und auch Ihnen schönen Dank, dass Sie dabei waren.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und Herr Eisenhut, Sie grüßen die anderen Mitgründer, aber Sie sind insgesamt in der Firma mehr Leute, ne? Also es sind doch
Sind mittlerweile 9 Personen.
Okay, und das skaliert ja dann wahrscheinlich auch und wird ein bisschen.
Genau, wir sind auf einem Weg zu stetem Wachstum.
Wunderbar. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Elisa Röhr, Gründerin von 1x1 Japan, Emily Hickmann, Geschäftsführerin der Dora GmbH mit der Gesundheits-App ActiveTap, Paul Eisenhut, einem der Gründer der AI-Driven Therapeutics GmbH, Thomas Wuckertz, Mitgründer der Löbauer Baubrigade BGHW GmbH, Frank Schwarz, Geschäftsführer von Sachsenlotto und Jurymitglied bei Sachsens Unternehmer des Jahres, und nicht zuletzt Thomas Horn von der Wirtschaftsförderung Sachsen im Interview, ebenso wie Lara-Sophie Krassel, die sich im Yeti-Projekt als Junggründerin ausprobiert. Ich bin Thomas Lopau, ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen immer gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt als ein Wort. Die Podcast-Folgen unseres Radiotalks sind nachhörbar, zum Beispiel in der ARD Sounds App. Und dort bei ARD Sounds gibt es auch weitere Podcasts zu unserem Thema. Zum Beispiel beim HR in der Reihe Der Tag. Der Titel, da geht was. Startups für die Zukunft. Und SWR Kultur hat sich die Unternehmensgründungen an Unis vorgeknüpft. Von uns, von Dienstags Direkt, erscheint nächste Woche die nächste Ausgabe. Und Sie wissen ja, Dienstags Direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Dienstags Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.